Alter. Was geht? Was geht?
Herzlich willkommen zum neuen Birdgang Podcast. Und wir haben heute eine ganz besondere Folge. Theoretisch war auch die letzte eventuell unsere besondere Folge. Wir haben jetzt unsere 10. Folge.
Da müssen wir noch irgendwie Partymusik einspielen. Aber du machst das schon.
Oh nee, wir müssen nur GEMA-freie. Celebration Time. Man muss immer ein bisschen abwandeln.
Ja, du musst es machen wie bei der DM, einfach die ganze Zeit irgendwelche GEMA-freie Musik.
Warte mal,
aber die war gar nicht so schlecht, ne?
Wie diese Standard-YouTube-Musik? Ja, ja, also ich fand es immer lustig, dann diesen Eddie Van Halen-mäßigen.
Ja, ja, genau.
Oh Mann, ey.
Aber es war okay, also es war also immer noch besser, als die ganze Zeit Rammstein und Disturbed zu hören, weißt du?
Ich glaube, wir müssen mal
trinkst du eine Mate? Ich flippe aus, trinkst du eine Mate?
Ich liebe Mate, ey.
Studierst du wieder?
Ich wollte das sagen, zur Studienzeit hat man das dann immer viel gemacht. Und irgendwann bin ich wieder auf den Riecher gekommen, oder Geschmack. Hm. Und dann, ich habe mich durchprobiert. Also ich bin ja ein großer Fan von der Ginger Mio Mate.
Den muss ich mal probieren, ja. Isa meint auch, dass die total geil ist. Aber die gibt's halt nicht zuckerfrei.
Ja, mein Gott. Also dann trinkst du halt vom Training oder so. Wie viel hat die hier? 20 Kilokalorien, also 200 Kalorien auf eine Flasche.
Ja, kann man schon mal machen. Wenn das Nutrition Coaching das erlaubt.
Eingetrackt ist. Und ich habe jetzt hier die Winteredition, aber und hier steht Winterzeit, schöne Zeit. Club Mate jetzt noch unvergleichbar. Winteredition schmeckt nach Weihnachten, gebackenem Plätzchen, Glühwein, Liebe in einem. Und ganz ehrlich, schmeckt genau wie eine normale Club Mate mit ein bisschen Zimt vielleicht.
Live-Degustation mit Vincent Raven. Ey, ich war gerade beim Psychiater. Das ist aber nicht die wichtige Info. Ich saß da in der Sprechstunde und habe mich mit dem unterhalten und er hat mich gefragt, also wegen meiner Social Anxiety und so. Und dann fragt er mich so, ja, Sie gehen ja auch in die Muckibude, oder? Ich so, ja, ja, klar. Wie oft so?
Wer, ich?
Wie oft so? Ich so, ja, viermal die Woche. Oh, das ist viel. Ich so, ja, boah, geht eigentlich. Und dann guckt er mich an. Nehmen Sie Testosteron. Ich dachte mir so.
Können Sie mir was vermitteln?
Nett, dass du fragst, aber nein. Ja, das ist eigentlich so das größte Kompliment, was man kriegen kann als Kraftsportler, oder?
Bist
du
drauf? Hast du ihm deine Gans gezeigt?
Meine Schrumpelhoden gezeigt. Und gesagt, nein, wirklich nicht, wirklich nicht.
Hier, guck ich. Einmal husten, bitte. Wir werden in der heutigen Folge wieder unser tolles Flash-or-Trash-Format am Ende durchführen.
Ja, Mann.
Und ey, das hat mir letzte Folge selber auch nochmal richtig viel gebracht. Also ich habe jetzt echt angefangen, wieder mal ein, zwei Trainees mehr Spodo-Bench zu geben, weil das hat voll eingeleuchtet, dieses, dass man lernt, am richtigen Moment zu bremsen. Ja. Und dann antizipiert er, wo die Brust ist, dass diese Bremsbewegung einfach cool wird. Und wir haben ja danach noch ein bisschen geschnackt, dass es eigentlich eine gute Progression ist, erst mit Spodo-Bench anzufangen oder vielleicht mehr in der Off-Season oder in Competition-ferneren Phasen. Und dann vielleicht von da aus zu einer Pause-Bench als ein bisschen spezifischere Variante übergehen kann zum Wettkampf. Ja. Fand ich auf jeden Fall nochmal richtig coolen Input. Wir haben ja auch noch gutes Feedback bekommen.
Und ey, davor, ja, ich auch. Da würde ich auch gerne nochmal drüber sprechen. Hast du irgendwas Cooles?
Na, ich wurde hier nur ein, zwei Mal verlinkt. Das fand ich ganz cool.
Ah, okay. Ja, Jim hat mich ein Kollege angesprochen. Shoutout an Martin. Ich muss hier nochmal deutlicher sprechen. Wir sind hier im Podcast, meine Freunde.
Schau aus nochmal.
Shoutout an Martin. Der bei dem guten Thomas Geider im Coaching ist. Und die haben Pinpress, er hat eine Zeit lang Pinpress programmiert bekommen aus ähnlichen Gründen, wie wir das mit der Spotopress eigentlich so gehandhabt haben, mit, ja, okay, man lernt so ein bisschen den Abstand einzuschätzen und wann man bremsen muss und sowas.
Kurze Frage, Powerlifting-Coaching ist er bei Thomas?
Ja, genau.
Okay.
Und Thomas cued wohl die Bank eher so in die Richtung Dynamic Leg Drive, so, wer macht denn das eigentlich? Ja, so ein bisschen Jesus Olivares mäßig, weißt du, so Sink in und dann
bam. Ja, ja, so Sink und dann, ja, ich weiß nicht. Also David Woolson zum Beispiel hat ja auch mal gesagt, ich glaube, jeder kann davon ein bisschen profitieren. Also wenn man es auch nur zu einem gewissen Grad macht. Aber er hat zum Beispiel auch gesagt, man muss vorher erstmal die pausierte Bench meistern, um dieses Sink innen und dann halt dynamische Bench quasi danach zu machen, weil man erstmal lernen muss, das Gewicht selbst zu stabilisieren und dann auch nur einen gewissen Grad einzusinken.
Ja.
Ich glaube zum Beispiel Taylor Atwood macht das ja auch. Der sinkt ja auch mal ein bisschen ein und nutzt dann diesen dynamischen Leg Drive.
Ich mache mal hier gleich parallel noch eine Story von uns für Instagram, damit die Leute sehen, dass wir hier fleißig am Hasseln sind.
Ja, also ich
hier zuerst gehört.
Ich habe schon mal überlegt, da drüber rauszugehen, aber ich merke eigentlich, dass, wenn ich mehr einsinke, wird es meistens eher schlechter. Und wenn ich meine Trainees dahin cue, eher wirklich einen Soft-Touch zu machen und eben nicht einzusinken, haben die eigentlich immer bessere Ergebnisse. Also vielleicht eher ein fortgeschritteneres Konzept oder ja, weiß ich nicht. Manchmal ist ja auch
Ich muss halt auch ehrlicherweise dazu sagen, dass ich halt vielleicht ein bisschen biased bin, ich weiß es nicht. Also für mich stand eigentlich schon ziemlich lange fest, dass Pinpress nicht so the way to go ist, halt aus verschiedenen Gründen. Ich finde, es ist fast wie bei Hip Thrust einfach so ein bisschen viel Aufwand, um den Kram aufzubauen. So. Keine Ahnung, hätte ich keinen Bock drauf. Dann immer irgendwie so eine Bank ins Rack stellen und dann da die Safeties auf die richtige Höhe bringen, dann findest du die richtige Höhe nicht, weil jedes Rack irgendwie anders ist und so. Und dann ist aber vorgegeben, dass die Safeties halt wirklich so 1-2 Zentimeter über Brust sein sollen, bla bla bla.
Naja, dann Komo kannst du ja einfach die Safeties hochstellen, oder?
Ja, aber wenn du krassen Arch hast, ist das zu niedrig.
Aber warum soll jetzt nochmal die Pinpress bei einem dynamischen Leg Drive funktionieren? Das soll dann in der runtergegangenen Position, oder wie?
Ja, vielleicht ja, wenn du dann die Hantel pausiert hast und vielleicht nicht so super soft touchy bist auf der Brust, also quasi die Hantel ablegst und dann aus dieser ruhigen Bewegung diesen Leg Drive applizierst und dann aus der, warte mal ganz kurz.
Also die Pin.
Irgendwas piept hier.
Der Pin ist dann auf der Höhe des schon eingesunken sein und aus der soll man dann mit Leg Drive das Gewicht hochkatapultieren, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, so, und na, nee, nicht auf dem eingesunken sein, schon so ein bisschen über der Brust, aber halt in Ruhe und mit und ohne Auswirkungen auf deinen Oberkörper. Also ist der Oberkörper ja, quasi aber so ein bisschen.
Wie willst du denn dann mit Leg Drive? Ach, ich verstehe es nicht ganz. Das ist
nicht meins. Ja, ich weiß es auch nicht so ganz. Vielleicht müssen wir uns Thomas hier mal in die Folge holen, der kann uns das vielleicht ein bisschen besser erklären.
Kannst du bestimmt noch einige Sachen erklären. Ja, also jetzt for real. Ich verfolge den ja auch viel und ist immer interessanter Content. Ich habe mir jetzt auch viel, wo wir gerade so über Leute reden, warte mal, wie heißt denn Keindl? Heißt der Stefan Keindl?
Sebastian,
oh Gott.
Sebastian!
Also habe mir seinen Podcast jetzt mal wieder gerne angehört, weil er ist so einer, der sitzt ja alleine hin und rattert dann seinen
Podcast. Das ist total Podcast crazy, runter. Oder?
Es aber ist ich find,
insane. Das musst du dir mal vorstellen, halt wirklich eine Stunde hinsetzen und alleine so, ich meine, er hat wahrscheinlich ziemlich festes Skript und arbeitet das so durch, glaube ich. Also manchmal hört sich das so an.
Also Bullet Points, aber...
Ja, genau. Und aber Alter, eine Stunde hinsetzen und da komplett alleine reden, das ist ja crazy.
Also was mir halt da gefällt, du merkst halt genau wie bei Mike Tashier oder einem Jason, der macht sich wirklich Gedanken über so
Jason die... Jason Trampley.
Was hab ich gesagt?
Das ja. Ist wichtig. Na Jason, ja, aber Jason Trampley so. An der Stelle, das muss man vielleicht nochmal erwähnen.
Die machen sich halt wirklich Gedanken über Training und über Konzepte. Ja. Und einer der Konzepte, die ich mir heute mit dir besprechen will, ist Progressive Overload. Und zwar...
Der Progressive Overlord.
Ich habe das da so ein bisschen aufgeschnappt, mir dann selber nochmal Gedanken dazu gemacht. Und das ist auch eine der Sachen, die ich ein bisschen bei mir geändert habe und die, glaube ich, auch sehr viele Leute falsch verstehen. Ja. Weil ich finde auch Progressive Overload ist einfach ein total schlechtes Wort. Genau wie Slack Pull, finde ich, das sagt eigentlich gar nicht aus, was es meint. Weil... Was wäre denn deine Definition von Progressive Overload?
Also so ganz. Also jetzt ist die Frage, ob ich die begriffliche, also wenn ich den Begriff das erste Mal hören würde und versuche da eine Definition nachzubilden oder das, was ich
als, das, was du verstehst,
als Definition von
Progressive Overload. Als
Progressive Overload verwende.
Ja, in so einem Satz.
Alter, ein Satz ist echt schwierig.
Ein Halbsatz.
Sagen wir mal. Danke. Sagen wir mal, die Trainingsprogrammierung dahingehend ausgerichtet, dass Fortschritte in verschiedenen Parametern stattfinden können. Das ist progressiver Overload.
Aber das wäre fast eigentlich nur Training, oder? Oder also.
Ja, wahrscheinlich. Ja, gut, verschiedene Parameter. So, also. Ich meine, ich als Powerlifting-Coach habe jetzt eh nicht so viel Einfluss auf so viele andere Sachen. Ich kann ja dann nur mal so Tipps geben, wie Schlaf
viel. Ja, ja, nee, so meine ich das so, nicht. Ich habe mir mal die Definitionen so rausgesucht und die sind so, meistens findet man da so in Studien als so Präambel Gradual Increase of Stress oder Gradual Increase of Load, Weight. Und das ist ja quasi Stress. Man könnte jetzt noch sagen, vielleicht Reps oder sowas geht auch noch mit rein. Also vielleicht Stress ist da ein ganz gutes Wort, dass man quasi den Reiz erhöht. Und da finde ich halt, ist Overload ein ganz schlechtes Wort. Weil, also ich finde, das sollte einfach heißen Progressive Workload. Man steigert ja das Gewicht und Overload. Ja. Ich habe auch mal geguckt, vielleicht ist das ja so ein False Friend oder sowas, aber es heißt wirklich Überladung, also zu viel. Mhm. Also mehr, als man eigentlich sich erholen kann. Und ich finde, das ist mitunter nicht das, was man machen sollte. Weil es ja suggeriert, man soll dass irgendwann die Ermüdung quasi einen einholt, die Trainingsleistung, ne?
Ja. Ja. Also so, dass du dich in die Position bringst, notwendigerweise krass zu entladen, also einen heftigen Deload zu machen.
So. Genau, ich glaube auch, dass die Leute denken, okay, Progressive Overload muss ich ja machen. Das heißt, ich muss nicht nur das Gewicht steigern, sondern auch die Intensität. Das heißt, sagen wir mal, dass du quasi dass das Gewicht nicht nur steigern muss und dann kann man sagen, okay, ich steigere es nur so doll, wie sich auch meine Stärke anpasst, sondern dass man es über die Wochen auch von der Reps in Reserve immer mehr steigert, dass man immer weniger Wiederholungen im Tank hat. Und ich weiß nicht, so habe ich das früher immer gesehen, ne? Dass ich die Reps, also so alte Chad Wesley Smith oder so Programme, die steigern ja alles. So, weißt du? Also da steigert sich die Satzanzahl, die Gewichtsanzahl oder bei den SSHP Rep-Anzahl und die Topsets, also alles geht hoch, einfach über jede Woche. Das heißt, du machst in der ersten Woche fast gar nichts und in der letzten Woche machst du irgendwie alles erzählen, alles doppelt so viel Sätze wie ein Intro-Week. Und davon ist man ja weggekommen. Ich weiß nicht, was steigerst du so generell über den Block? Also wie machst du so eine Block-Progression bei dir?
Ja, schon Intensität und Volumen meistens. Also Volumen in der Form, dass ich, es kommt immer ganz drauf an, ne? Aber oft so, dass ich ziemlich low on volume einsteige mit einer Week Zero und dann meistens in den Grundübungen irgendwie nochmal einen Satz mehr mit reinnehme zum Ende des Blocks hin, vielleicht sogar zwei, also je nachdem, wie sich es ergibt und ob das irgendwie coolen Output gibt, aber ja, dann in Main und Variations dann so ein bisschen noch einen Satz mehr drauf und so. Und die Top-Sätze, in welcher Form auch immer, versuche in der RPI zu steigern.
So. Also da machst du ja dann in den Top-Sätzen quasi ein Progressive Overload im Sinne von wirklich Overload. Das heißt, auch die Intensität wird immer stärker. Ja. Wie machst du das so mit Accessories, Backoffs? Steigerst du da auch viel?
Also Accessories nicht so sehr, die bleiben eigentlich immer ziemlich konstant irgendwie im Bereich von RPI 8 bis 10, so je nachdem, was es ist. Also seitdem auch gern 10.
Ja, ja.
Klar, sicher. Und irgendwie so in einer Range von 8 bis 15 Wiederholungen im Regelfall. Und die, das war die Frage, ob ich Accessories auch pushe, ne?
Ja, oder die Backoffs zum Beispiel.
Backoffs auch, also kommt, ich versuch's immer mal, ich probier's immer mal aus, wie das so anschlägt. Bei Isa hatten wir es jetzt zum Beispiel so, dass ich die Post-Squat mit einem fixen Top-Single hatte, also einem fixen Single vorher mit 152 oder so. Mhm. Und danach einen Vierer, der sich sukzessive über den Block gesteigert hat. Also der ging los bei, ich glaube, RPI 5 und ist dann zu einer RPI 7 oder 8 geworden. Müsst ihr jetzt nochmal nachgucken. Und da war es dann so, dass man sich quasi für diesen Top-Satz da, also der Vierer, den betrachte ich dann in dem Fall eher als Top-Satz und den Single davor einfach als Fixed Single, den würde ich nicht unbedingt als Top-Set bezeichnen. Okay. Dass dieser Fixed Single dass dieser Top-Satz von dem Fixed Single halt gut profitiert hat. So, du hast einfach eine Rap vorher gemacht, die im Prinzip wie eine Art Last Warm-Up gewirkt hat, die du aber fix getrackt hast und die dich ein bisschen geprimed hat für sowohl den Top-Set und die folgenden Back-Off-Sets, was dann, also Top-Set einer und dann Back-Offs, glaube ich, nochmal zwei oder so. Und zwei Tage später war die Prime-Beuge, also das werden wir jetzt auch so beibehalten, aber da war die Prime-Beuge und die ist komplett durch die Decke gegangen. Damit.
Ja.
Da war dann Top-Double und Back-Off-Vierer, glaube ich, auch. Und das wird jetzt im nächsten Block switchen auf Single, aber wir behalten die Post-Beuge in dem Style bei. Ich weiß noch nicht, ob ich den Single, also den Fixed-Single dann vorher hochsetze oder nicht.
Steigerst du den Single über den Block oder bleibt der relativ gleich von der Intensität?
Der, also Comp-Single?
Der, oder welchen? Ja, nee, der den Comp-Single steigerst du ja, ne? Aber jetzt
den
vor
steigere
dem,
ich auf jeden Fall.
Am zweiten Tag den Single vor dem Post-Squad. Ist es auch ein Post-Single oder machst du dann einen normalen Single?
Nee, das ist ein Post-Single.
Ja, verstehe, ja.
Ja,
und genau. Den steigerst du dann oder lässt du den gleich?
Den lasse ich gleich. Also da werde ich mich wahrscheinlich dann irgendwie so, die 152,5 waren dann schon sehr leicht jetzt. Ich denke irgendwie so 55 bis 60 irgendwas in der Range, werde ich den Single machen lassen, werde danach wahrscheinlich Triples programmieren und die ein bisschen pushen und mal gucken, was da rauskommt. Und dann, wie gesagt, zwei Tage später am SPD-Day ist die Prime-Beuge und ja, mal gucken. Also ich hoffe, dass dieses Prinzip setzt sich jetzt weiter so fort. Also wenn das weiter so profitieren kann, wäre ja Bombe.
Ja, was weiß ich halt bei mir ein bisschen, also ich mache das ähnlich so, dass man Topsets immer ein bisschen mehr pusht. Und ich glaube, es hat auch eine Bewandtnis. Der Sebastian meinte in dem Podcast so ein bisschen, was du dann in Woche 4 machst. Also sagen wir jetzt mal, dein Blog dauert 4 Wochen lang, ja?
Ja,
und meistens. Er meinte ja so ein bisschen, okay, was du in Woche 4 machst, könntest du eigentlich auch schon in Woche 1 machen. Aber du machst es mit Absicht nicht, weil das mehr fatigt und dann quasi am Ende du die Fatigue abholst vom Deload oder so ähnlich. Mhm. Und ich muss da ein bisschen widersprechen, weil es kommt ein bisschen drauf an, natürlich, wie ermüdet man ist und wie der Deload sich aufwirkt. Und es ist dann wahrscheinlich auch gleichbedeutend, wie man diesen ganzen Block designt, ob man mehr so Wave-Loading macht oder wirklich einen starken Deload braucht. Mhm. Und das dann quasi wie so ein Taper wirkt. Ja. Und ich habe auch schon mal beobachtet, dass man wirklich so manchen Lifts nach dem Deadlift, also zum Beispiel Deadlift bei mir, ist dann meistens im Deload auf einmal richtig gut.
Okay.
Aber, oder nach dem Deload in der ersten Woche. Aber ich frage mich immer so ein bisschen, ob das außer Acht lässt, dass man auch wirklich Momentum aufbauen kann und das dann neuronal gesehen sich erstmal an Gewicht gewöhnen muss. Und diese Gewöhnung auch wieder ein bisschen abklingt. Dass es aber trotzdem am Ende einen Effekt hat, wenn man dadurch mal schweres Gewicht bewegt hat. Also Bank ist zumindest so ein typisches Beispiel, wo man nicht unbedingt stärker nach dem Deload ist und wo man auch nicht in Woche 1 halt dieses gleiche Gewicht bewegen kann, sondern wo man erstmal, also Momentum ist einfach so ein Wort nach dem Motto, ich fange leichter an, steigere mich dann hin zu dem Gewicht und mache kein gleichbleibendes Gewicht oder versuche gleich immer das Maximum auszurufen. Und ich denke mal, es hat insofern schon eine Bewandtnis, dass du dich immer mehr an das Gewicht gewöhnen kannst. Also so ein Gewöhnungsfaktor ist, finde ich, nicht nur psychologisch, sondern auch neuronal zu spüren. Zum Beispiel bei einer Beuge. Also ich finde, so eine Beuge ist sehr fatiguing. Es gibt da auch Unterschiede, glaube ich, bei den Leuten. Aber ich habe gemerkt, wenn ich bei einem Topset da über eine 7 gehe, also RPE 7, 3 Reps in Reserve, dann fatigt mich das so doll. Und es kann auch nur ein Single sein, dass meine ganze Arbeit mit oder danach drunter leidet, beziehungsweise, dass mich das so ermüdet, dass danach einfach ein Deload ansteht, sondern es wird mein ganzes Training manipuliert. Also das habe ich wirklich gemerkt, dass ich sehr leicht reingehen muss. Und ja. Vielleicht widerspricht es denen dann auch nicht so. Aber was ich zum Beispiel geändert habe, ist, dass ich die Backoffs nicht unbedingt versuche, immer zu steigern vom Gewicht.
Okay.
Also ich handle das mittlerweile deutlich. Also früher habe ich immer gedacht, und das meinte ich so ein bisschen dieser, was glaube ich viele Leute mitunter falsch interpretieren über Progressive Overload, dass man jeden Satz irgendwie nicht nur vom Gewicht, sondern auch von der Intensität, von der Nähe am Muskelversagen schwerer machen muss. Und ich glaube, da spielt ein Gedanke mit, ja, wenn ich jetzt nicht mehr Gewicht bewege als letzte Woche, dann ist das ja umsonst quasi. Also ich habe letzte Woche 100 gedrückt, at 3 Reps in Reserve. Und naja, eigentlich sollte ja 4 Reps in Reserve sein, aber ich muss jetzt 102 machen nächste Woche. Wenigstens 102, weil wenn ich nochmal 100 machen würde, dann würde es ja gar nichts bringen. Mhm. Und ich finde, das habe ich auch gehabt, diesen Fehlglaube, dass es heißt, ja, wenn ich nicht mehr mache als was, dann werde ich nicht stärker. Und ich finde aber, Also das sieht man ja auch, sonst würden ja auch leichtere Loads einen überhaupt nicht stärker machen. Also leichtere im Sinne von vielleicht so 70%, 75%, 80%. Ja. Es geht ja darum, dass man einen bestimmten Reiz setzt, der stärker ist, dass der Körper sich versucht anzupassen. Und das ist ja, ja, bei dieser, deswegen finde ich Progressive Workload oder Progressive Load viel besseres Wort, weil klar, irgendwann gewöhnt sich der Körper an den Reiz, er wird stärker und dann muss man ja auch wieder das Gewicht anpassen.
Ja.
Aber ich glaube, was falsch ist, ist immer versucht, auf Verdacht anzupassen. Naja, ich werde jetzt schon stärker, also das habe ich immer gemacht, so, ja, ich werde jetzt die Woche ein bisschen stärker geworden sein. Also kann ich jetzt eigentlich schon mehr nehmen und das wird dann wahrscheinlich dieselbe API wie letzte Woche. Und das so passiert auf ja auch mal.
Superkompensation spekulieren
mäßig. Also, ja, oder einfach auf, ich werde jetzt schon stärker sein als letzte Woche, also kann ich jetzt schon mehr bewegen, wahrscheinlich zur letzten Rep in Reserve und dann wird man aber immer schwerer und schwerer oder auch immer intensiver und näher am Muskelversagen, wird dadurch immer fatigter und muss dadurch viel früher die Woche beenden. Und wo man ganz klar sieht, also so zwei Argumente, wo ich habe, es ist überhaupt nichts damit verkehrt, ein Gewicht auch mal gleich zu halten oder wie ich das jetzt sogar mehr mache, ich will meine Backoffs, sagen wir mal 4 Reps in Reserve mache ich jetzt relativ oft. Wenn jemand sehr gut regeneriert, über viele Sätze gleichbleibende Leistung packen kann, dann mache ich auch mal 3 Reps in Reserve, zum Beispiel bei Bank. Mhm. Push das vielleicht auch mal so in Competition-Nähe, wenn man wirklich mehr lernen muss zu grinden. Aber dass die halt zwischen den Sätzen wenig fatigen. Und dass sie sich dann erst verdienen müssen, mehr Gewicht zu nehmen. Das heißt, wenn ich merke, ja, ich sage jetzt so 4 Reps in Reserve und dann sehe ich, okay, die haben überall so 4, 3,5, 3. Mittlerweile bin ich so, dass ich sage, okay, wenn ihr diesen Cap unterschreitet, dann macht einfach eine Rep weniger und holt die verpassten Reps in den Zusatzsatz nach. Dass die quasi nicht vertiegen, aber das gleiche Volumen anhäufen. Und wenn ich merke, oh, jetzt schaffen sie alles in der vorgegebenen Rep in Reserve Range, vielleicht sind doch die ersten Sätze schon at 4,5 oder der erste at 5, dann erhöhe ich erst. Und viele würden da denken, das ist ja dann leichter als vorher und ich bewege dasselbe Gewicht, das kann mir ja gar nicht, mich gar nicht stärker machen. Und das ist halt eine völlig absurde Annahme, weil, wo man es ganz klar sieht, dass es nicht so ist, prozentbasiertes Training. Und prozentbasiertes Training hat seine Vor- und Nachteile, aber es bringt ja trotzdem was, dass man auch mal, also die haben ja wirklich 4, 5 Wochen mit demselben Gewicht trainiert und das dann erst im nächsten Block angepasst und du wirst ja trotzdem stärker. Und da kann keiner erzählen, du wirst in der ersten Woche stärker und dann hast du das Gewicht ja schon mal bewegt und wirst du nicht mehr stärker. Das ist halt eine völlig absurde Annahme, aber ich habe mich da auch mal selber erwischt, dass man mitunter sowas im Hinterkopf hat, so, ja, ich muss ja unbedingt mehr Gewicht machen als letzte Woche, sonst nutzt es ja gar nicht.
Total. Also sogar, also nicht nur selbst als trainierender Mensch, sondern auch als Coach, finde ich, bist du manchmal in der Position, so, ja, wie sage ich das jetzt am besten? Also ich ertappe mich manchmal dabei, dass ich denke, dass ich gewisse Erwartungen erfüllen muss, weißt du? Und dass die Leute denken, jetzt gucken die in den Plan und jetzt hat sich vielleicht auf der Bank nicht viel gesteigert oder so, vielleicht API gleich oder Gewichtscap oder sowas gleich geblieben, was weiß ich. Mhm. Und dann denkt man manchmal vielleicht darüber nach, so, ha, vielleicht sollte ich, um ein bisschen People-Pleaser zu sein, das Gewicht einfach auch nach oben anpassen, damit die Leute sehen, hier geht was voran und so. Und da muss ich auf jeden Fall auch noch ziemlich krass lernen, davon zurückzutreten und zu sagen, ey, ich mache wirklich das, wovon ich überzeugt bin, dass das jetzt der beste Schritt ist, den man jetzt gehen sollte und nicht das zu machen, womit hinterher irgendwie alle so halb happy sind. Lieber stellt mir jemand die Frage und ich sag dann, ey, also die Bank war stark und so, aber hat jetzt einfach das nicht wieder gespiegelt, was sie hätte widerspiegeln sollen, damit wir das Gewicht erhöhen. Bliblablub so, was auch immer die Parameter dafür sind dann. Aber da auch gern mal gleichbleibendes Gewicht, ja, bin ich ganz bei dir. Also du hast das jetzt eigentlich schon ziemlich geil zusammengefasst. Ich finde auch Repeat Weeks und sowas sind ein geiles Tool, um Progress sicherzustellen und sich nicht irgendwie dazu zu krass zu versteifen, irgendwie jede Woche in irgendeinem Parameter ganz brutal mehr zu nehmen, sondern zu sehen, okay, ich mache jetzt eine Repeat Week und sehe aber, dass, also ich sehe ja dann trotzdem, dass ich stärker geworden bin, wenn vielleicht die RPI ein bisschen weniger geworden ist oder die Reps in Reserve ein bisschen mehr. So, je nachdem, dieser intensitätsanzeigende Parameter.
Richtig, ja. Und dann kann man ja danach auch anpassen. Und das ist ja auch das Problem, dass irgendwelche Leute gesagt haben, ja, wenn ich dasselbe Gewicht schneller bewege als in der Vorwoche, dann ist das Progressive Overload, wo ich sage, nee, das ist nach der Definition her nicht Progressive Overload, weil du ja dann theoretisch sowohl wie das gleiche Gewicht bewegst, aber weniger Intensität hast. Das ist Fortschritt, ja.
Ja,
und
ja.
Dann kann man ja wieder anpassen. Das heißt aber nicht, trotzdem nicht, nur weil ich jetzt eine leichtere API als in der Vorwoche bewege, dass es dann keine Wirkung hat. Also vielleicht ist es selber Gewicht, aber leichtere API. Das heißt aber nicht, dass es dann keinen Reiz mehr setzt. Ja. Vor allen Dingen, wenn man halt das in der nächsten Woche entsprechend anpasst. Und was nochmal bestätigend ist, finde ich, für diesen Ansatz, ist ja ganz klar die Studien über autoreguliertes Training. Also sowohl, wenn man Prozentpläne mit Reps in Reserve oder API-Plänen verglichen halt, als auch prozentbasierte mit Velocity-Plänen, die ja auch quasi autoregulativ eingehen, wie stark bin ich heute, wie schnell bewege ich das Gewicht. Und die ganz klar gezeigt haben, du wirst stärker, auch wenn du mal weniger Gewicht nimmst, manchmal auch mehr, aber die haben halt dann auch einige Wochen weniger Gewicht genommen, wo sie halt nicht die Leistung hatten. Also eher eine gleichbleibende Intensität von immer 3 Reps in Reserve, anstatt halt immer Gewicht steigern oder es halt stumpf gleich lassen. Und das finde ich halt, das darf man halt nicht vergessen, weil ich finde auch andersrum, also das ist, man könnte jetzt sagen, okay, geil, dann mache ich alles autoreguliert, mache immer 3 Reps in Reserve oder sowas und mache das 4 Wochen durch. Das Problem, was ich ein bisschen sehe, ist erstens Fehleinschätzung und was du schon sagst, das ist ja nicht nur, dass man andere pleasen will, sondern auch sich selbst. Und ich kenne das halt so krass, dass du sagst, ja, ich habe ja letzte Woche das und das mal gemacht, dann orientiert man sich natürlich immer am allerbesten Tag und sagt dann, ja, das muss jetzt gehen, ne? Und dann merkt man, oh, war zu schwer. Und anstatt, dass man dann nächste Woche sagt, ja, okay, weil letzte Woche zu schwer, sagt man, ja, letzte Woche war nur eine schlechte Woche. Diese Woche wird's laufen, dann wird es wieder zu schwer.
War noch Miss Groove.
Vertiegt man halt noch, ja, genau. Und dann vertiegt man über die 2 Wochen, weil man eigentlich schon die ersten 2 Wochen viel zu hart trainiert hat. Dann denkt man in der 3. Woche, ja, jetzt müsste ich doch mal die Anpassung haben, dass das Gewicht geht oder sagt, ich gehe vielleicht ein bisschen runter, aber so vertiegt, dass man eigentlich noch mehr runtergehen müsste. Und so habe ich mir schon ganz viele Wochen von der 1. Woche kaputt gemacht. Und ich kann das total nachvollziehen. Und das ist halt die 2. Komponente, diese psychologische, die habe ich ja schon gerade gesagt, aber dafür ist halt, glaube ich, ein Coach extrem wichtig, weil ich das gemerkt habe, bei anderen kann ich das viel einfacher, die erstmal wieder runtersetzen und dann geht's auch ganz schnell wieder bergauf, ne? Du hast so ein bisschen eher ein passenderes Gewicht, das so geplant ist, wie die Belastung, die Auslastung sein soll und dann hat man auch wieder den Raum, sich zu steigern. Vor allen Dingen, wenn du sowas wie 3-mal die Woche beugst oder sowas oder 4-mal, 5-mal die Woche benchst, ganz klar, wenn du dann halt einfach ein paar Mal overshootest, dann wirkt sich das einfach immer mehr aus und kann halt so eine Spirale werden. Und da habe ich mir echt, finde ich es mittlerweile besser zu sagen, hey, ich bin bei den 4 Reps in Reserve und wenn ich merke, dass ich die alle schaffe oder die leichter werden, dann erhöhe ich wieder den Reiz. Und weiß ich nicht, das habe ich so ein bisschen bei mir im Training geändert, dieses, nee, ich muss nicht immer jede Woche mehr machen und wenn ich das gleiche Gewicht nehme oder geschweige denn weniger, dann werde ich ja davon nicht stärker.
Ja, an dieser Stelle haben wir eigentlich schon einen Werbejingle, eigentlich nicht, ne? Wir brauchen noch einen Werbejingle. Ja, kommt zu uns ins Coaching. Wir regeln das für euch. Wir regulieren das für euch sogar. Schreibt uns gerne DM @maxi_producer und falk.incredible auf Instagram und dann schauen wir, was sich machen lässt. Gut, weiter im Text.
Ja, so die letzte Frage noch so ein bisschen, was mir in diesem ganzen Zusammenhang und drüber nachdenken noch aufgefallen ist, was auch Sebastian Keinl da ein bisschen kritisiert hat, ist, wie beurteilt man denn, ob gerade etwas funktioniert. Du sagst ja auch gerade, na, wenn ich merke, es geht voran und es funktioniert, wie beurteile ich das denn überhaupt? Oder wie beurteilst du, ob ein Block gut funktioniert hat?
Also, ich finde, was wahrscheinlich ein bisschen underrated Marker dafür ist, ist, wie sehr hat die Person Bock, ins Training zu gehen? Also, wenn du sehen kannst, dass die Person selbst den Eindruck hat, ey, das, was ich hier mache, funktioniert, also ganz klassischer Placebo-Effekt einfach, dann wird es wahrscheinlich auch funktionieren. Und ja, so negative, also wenn negative Gedanken jetzt nicht großartig überhand nehmen, dann und die Person gerne ins Training geht, wird mehr Effort in die, ich will eigentlich nicht so viel Denglischen, aber naja, also wird mehr Aufwand, mehr Anstrengung in die Sätze gepackt. Die werden effektiver und intensiver durchgeführt. Es kann sein, dass sich besser auf Technik konzentriert wird und so weiter und so fort. Und wenn das alles eingehalten wird, dann passiert eben, also du akkumulierst bessere Anpassung. Du kannst die Übung einfach besser üben, in dem Sinne, dass du die Technik für dich besser anpasst und so weiter und so fort. Also das ist ein geiler Marker.
Also Athlete Feedback.
Genau, Athlete Feedback.
Weiter beim Denglisch zu bleiben.
Ja, perfekt. ja, und ansonsten halt so diese ganz klassischen, wie, also manchmal habe ich so Monitoring-Days drin, also so Fixed SPD-Days und sowas. An denen kann man mal ganz gut sehen, erstens, ob sich die Person an die Gewichte anpasst, also ob die einfach besser und souveräner und selbstbewusster bewegt werden können und wie Ermüdung angehäuft wird.
Also ja, so an dem Topset meinst du dann?
Ich schaue dann eher so an den Topsets, genau. Aber ich finde Back-Off-Tracking eigentlich auch ziemlich gut. Also wie sehr wird sich an Back-Offs gehalten, wie gut werden die ausgeführt und so. Weil Topsätze halt auch nur relativ geringer Prozentsatz des Trainings sind, nicht wahr? Mhm. So, und wenn der Rest halt nicht ordentlich gemacht wird, dann bringen dir die Topsets am Ende auch nicht so viel. Ja, ich glaube, so die Sachen nutze ich meistens.
Weil, also ich, na klar, ich gucke auch so ein bisschen auf die Tops. Also vor allen Dingen, worauf ich immer gucke, ist so die Estimated 1RM, ne? Wie die sich entwickelt. Ich versuche dann schon ein bisschen zu gucken, dass jetzt ganz klar, also ich vergleiche es dann immer mit der Vorwoche oder beim alten Block, wenn das Gewicht schon mal bewegt wurde oder ein ähnliches Gewicht, ne? Wie schnell hat sich das bewegt im Vergleich? Ein Problem, was ich so ein bisschen sehe, ist, was ich halt da bei dem Podcast eine legitime Aussage finde, dass du ja über die Wochen mehr fatigst, ne? Man versucht ja immer mehr Fitness zu generieren als Fatigue, weil sonst würdest du ja jede Woche schwächer werden. Aber irgendwann brauchen, also selbst wenn wir sagen, okay, wir machen konstante Reps in Reserve, halten die auch relativ gering. Irgendwann brauchst du einen Deload. Du kannst nicht irgendwie, weiß ich nicht. Also manche können das natürlich, das ist mal ein bisschen spezifisch bezogen auf den Lifter. Relativ leichte Lifter können halt sehr lange durchtrainieren, lange Blöcke, Anfänger vor allen Dingen. Und ich glaube, es macht halt trotzdem Sinn, natürlich eine Steigerung, schon psychologisch. Und damit man auch mal schwere Gewichte in der Hand hat. Und wie gesagt, da ist einfach so ein Gewöhnungseffekt. Du kannst da nicht einfach random, also, ich weiß nicht, hast du mal so eine Sneak Attack Weeks gemacht, dass du erst ein Triple oder ein Vierer, dann ein Triple, dann ein Double und dann ein Single als Topset machst über die Wochen? Weil ich finde da manchmal
die Gewichtssprünge. Habe ich so ähnlich schon programmiert, ja.
Ich finde da die Gewichtssprünge halt sehr, sehr hoch bei sowas. Und ich glaube, da gibt es auch Unterschiede. Ich glaube, so eher schwere Athleten, ne, die fatigen sehr schnell, weil die halt sehr viel Last auch bewegen. Da muss man dann vielleicht ein bisschen krasser ranspringen und dann auch krass deloaden. Wenn du bei leichteren wahrscheinlich mehr. Also ich mache dann eher kleinere Sprünge, relativ konstant. Was natürlich die Frage ist, warum solltest du in der vierten Woche das größte Estimated 1RM haben, wenn du natürlich über die Wochen immer mehr Fatigue anhäufst und ja auch immer mehr an deinen Deload quasi den immer mehr brauchst.
Ja.
Immer weniger fresh wirst, ne?
Ja, raff ich auch nicht so richtig. Also ich performe in den letzten Wochen, also mein Training ist ja so angelegt, dass ich jetzt nicht unbedingt so krasse Deloads brauche. So, wir machen halt meistens halt Week Zero und starten einen neuen Block. Klar ist der ein bisschen geringer volumig und geringer intensiv, aber so, ja, ist ja trotzdem immer noch ziemlich spezifisch und so. Aber bei mir findet es schon so statt, dass dann der Block dann eher abgebrochen wird, wenn ich an einem Peak bin. So, das ist ja da meistens, also meistens irgendwo Woche 3, 4, vielleicht sogar 5, je nachdem, welcher Athlet du bist. Und ich finde es eigentlich gar nicht so geil, in der Woche 4 das so zu gestalten, dass man sich komplett aus dem Leben schießt. So, keine Ahnung. Ich finde, das ist für den Kopf auch nicht so geil. Also klar, funktioniert das ein paar Mal für, okay, wir ballern jetzt richtig krass. Und fetzen hier mal Gewichte, so vielleicht 1-2 Mal im halben Jahr oder so, was weiß ich. Und den Rest würde ich aber so lassen, dass du immer Ending on a High Note machst, mäßig.
Ich glaube halt echt, dass es sinnvoller ist, zumindest von der Reihenfolge, erstmal einen relativ konstanten Ansatz zu fahren und zu gucken, wann fatigt der Athlet. Also vielleicht sogar nicht mal Reps in Reserve immer gleich lassen, weil das muss man dazu sagen, ne? Wenn wir jetzt in den Accessories, ich denke mal, du machst das dann ähnlich, eine kleine Intro-Week zum Reinkommen. Das ist aber auch normal, glaube ich, Intro-Week. Es sei denn, du hast vorher einen guten Deload gehabt und das reicht. Aber dass du erstmal bisschen dich gewöhnst an die an neue Übungen, beziehungsweise aus dem letzten Block halt die Ermüdung abbaust. Und dann, wenn man anfängt, den Block aufzubauen, eigentlich minimale Steigerung im Volumen, hier mal einen Satz rein, da, damit man nicht gleich so krass steigert. Accessories mache ich dann halt irgendwie 1-2 Reps in Reserve leichter immer, einen Satz weg. Und danach habe ich die eigentlich fast durchgängig zur gleichen Rep in Reserve und zur gleichen Satzanzahl. Und das Gewicht wird einfach oder die Wiederholungen werden gesteigert, indem man einfach stärker wird. Also ich gebe da meistens eine Rep-Range an und da können sich die Athleten dann immer mehr steigern. Gucke ich auch ein bisschen drauf. Und ich glaube, so ähnlich sollte man das vielleicht auch anfangen mit, wenn man jetzt einen neuen Athleten hat oder mal grundsätzlich schauen will, wie man funktioniert, dass man erstmal gar nicht versucht, die Gewichte progressiv zu steigern, sondern immer entweder, wenn man fortgeschritten ist, gleich zu lassen vielleicht sogar, oder wenn man halt noch viel Potenzial hat, die Reps in Reserve basiert, immer gleich zu lassen. Also du hast immer 4 Reps in Reserve, steigerst halt, wenn du dich mal besser fühlst, und dann zu gucken, okay, brauchst du irgendwann doch den Deload. Und wenn man merkt, ich bin nicht jemand, der, also wir haben ja irgendwie bei Helena im Podcast, dass sie 12 Wochen Blöcke macht und die braucht dann erstmal 4-5 Wochen, um in Schwung zu kommen, was ich auch wild finde. Und ich glaube den auf jeden Fall, dass es bei denen so funktioniert. Aber dass man so schaut, okay, wie lang dauert ein Block? Das ist ja auch so ein bisschen Emergent Strategy, dass man erstmal guckt, wann fährt man so gegen die Wand? Und wenn man merkt, ey, der Athlet schafft nicht mehr als 4 Wochen oder 5 Wochen, dass man dann das auch ausnutzt und sagt, na okay, wenn wir schon wissen, wir müssen nach der 4. Woche einen Deload machen, egal wie konstant wir das machen, dann können wir auch da mal ein bisschen härter fahren, das Topset hochschrauben, vielleicht auch mal die, also ich mache da auch nicht bei den Backoffsets das krass schwerer. Und ich sage auch nicht, die sollen dann ausmaxen jedes Mal. Aber dass man die vielleicht wirklich so ein bisschen nutzt, da ist dann das schwerste Gewicht der Woche, dann hat der Athlet auch was, auf das er hinzielen kann, worauf er sich mit dem Momentum hinarbeiten kann. Die Frage ist natürlich, also so würde ich das erstmal, glaube ich, rangehen, wenn ich einen neuen Athleten hätte.
Ja.
Die Frage ist immer ein bisschen, die ich mir jetzt gestellt habe, wie viel erwartet man, dass der stärker wird in einem so einem Block? Also was erwartest du so, wie viel du auf einem Block stärker wirst, jetzt mal so ein Kilo, sagen wir mal, bei der Beuge?
Na, kommt, also bei sehr neuen Athleten, die, also nicht nur neu bei mir, sondern komplett neu in dem Sport sind, kann halt richtig viel passieren, ne? Also da kannst du, also ja, 10, 20 Kilo auf eine Beuge packen.
So. Ja.
Einfach nur durch die technische Anpassung und so weiter. Aber wenn du jetzt einen
Reden wir mal jetzt auch so Back Athleten, auf 5er oder sowas, wie viel man da glaubt, dass man steigern kann.
Also, wie gesagt, also bei Newbies würde ich schon auch so um die 5-10 Kilo sagen. Also auch effektive 5-10.
Also wirklich so erstes Jahr Powerlifting, sage ich jetzt mal, ne?
Ja, genau, irgendwie sowas. Ja. Und bei Leuten, die vielleicht schon seit 2, 3, 4 Jahren trainieren, wird natürlich immer schwieriger, ne? Da kannst du froh sein, wenn du 2,5 drauf packst.
Und wir reden jetzt nicht von so, wie viel Maximallast man bewegen kann, weil da spielt ja der Peaking-Effekt schon eine Rolle.
Total, total.
Aber so sagen wir jetzt mal so in typischen Vierer-Backoffs und sowas. Ich glaube, da kann man sich auch ein bisschen mehr durch Gewöhnung steigern über die Wochen. Mhm. Aber wenn du jetzt überlegst, ne, wir haben einmal diesen Gewöhnungseffekt, den wir gerade schon gesagt haben, dass du quasi nach einem harten Block und im Deload brauchst du manchmal trotzdem erstmal ein paar Wochen, um wieder reinzukommen und dich dem Gewicht anzunähern. Sagen wir das mal so, wenn du es aus der Kalten in der ersten Woche machst, ist es schwerer, als wenn man sich über die Wochen dem Gewicht annähert, ne? Dann hast du den Effekt. Dann hast du den Effekt Tagesschwankungen durch Alltag, weiß ich nicht, ist anstrengend. Und dann hast du die Vorermüdung, die du natürlich über diese Blöcke mitnimmst.
Ja.
Und jetzt frage ich mich manchmal selber, wie willst du da 2,5 Kilo Steigerung sehen, ob die passiert sind oder nicht? Und bei besseren sind es ja weniger. Guck mal, stell mal vor, du würdest dich jede Woche, jeden Monat 2,5 Kilo steigern. Dann würdest du ja 10 Kilo nach 4 Monaten haben. Nach einem Jahr hättest du dann 30 Kilo drauf. In jedem Lift quasi fast, ne? Also da würdest du ja theoretisch nach der Logik, müsstest ja 50 Kilo plus machen. Und ja, das ist natürlich nicht so. Ne? Ja. Also ist wahrscheinlich eher wirklich ein Kilo. Und da habe ich mich dann gefragt, das sind ja die Schwankungen, also wirklich so Tagesform, wie gut man Momentum über den Block generieren kann, wie fatigued man über den Block ist, ist es übel schwer zu sehen, ob man dann diesen Kilo rausgeholt hat oder nur einen halben Kilo oder nichts. Oder vielleicht ja genau. Also
ja, klar,
sagen wir mal so, ist das bei Training. Ich würde mal sagen, du wirst jetzt nicht schwächer, du wirst halt vielleicht fatigueder, wenn du jetzt zu doll trainierst oder irgendwas.
Ja.
oder zu wenig trainierst, da würde ich mal sagen, das sind dann 0 Kilo. Aber diese ganzen Schwankungen kaschieren das halt voll. Was ich mir da dann wirklich überlegt habe, dass es super schwer ist, manchmal so Sachen einzuschätzen, ob die funktioniert haben oder nicht, ne?
Ja. Ja, voll. Voll. Also, ich finde, da bin ich wieder bei Athletenfeedback und wie ist die Einstellung zum Training? Ich finde, es funktioniert halt dann, wenn die Person richtig Bock hat, jetzt auch im Training das zu machen. Ne? Und du siehst, okay, also vielleicht bei einer Priming-Übung oder so, die du auch ein bisschen steigerst, da geht's ein bisschen voran und die Person sammelt dann in dieser Priming-Übung schon so viel Selbstbewusstsein für den Mainlift. Das wäre schon maßgebend dafür, ob es funktioniert oder nicht oder wie du Progress machst oder nicht. Ja.
Stimmt eigentlich, ne? Dass man da, also vor allen Dingen, was alles so ist, wie ist die Wochenstruktur, welche Übung habe ich vor danach, dass da, glaube ich, so das Feedback dadurch noch entscheidender manchmal ist als irgendwelche Metriken. Voll. Es sei denn, du machst halt extrem krassen Progress. Und dann bei einem anderen so Satzanzahlen ist es vielleicht auch gar nicht so krass, weil es ist ja immer ein Spektrum. Es ist ja nicht, bei 7 Sätzen macht er wirklich den Progress, den wir wollen. Bei 6 Sätzen macht er viel nur den halben Progress und bei 9 Sätzen ist er komplett vertiegt oder sowas, ne?
Ja.
Das ist ja viel mehr eine Range, dass man dann vielleicht, okay, dann hat man vielleicht nochmal 2% besser, wenn man jetzt einen Satz mehr macht oder 5% oder was weiß ich. Aber das ist ja eher wie so eine langsame Kurve, dass du eher so einen Bereich hast, ne, in dem der Trainee gut Progress machen kann.
Ja. Ja, das stimmt. Das stimmt. Gehe ich mit. Sehr schön.
Also das haben wir gelernt.
Sehr schön gesagt.
Athletenfeedback sehr stark beachten.
Kommunikation. Ja.
Da auch, glaube ich, viel Buch führen, also so mental und sich das in Erinnerung behalten. Hey, wie reagiert er? Viel nachfragen. Und ich glaube, einfach auch Sachen Zeit geben, ne? Ob die funktionieren, ob bestimmte Volumen oder Übungen funktionieren und da auch ein bisschen
Verstehe ich halt nicht, und jetzt schweife ich mal ganz kurz in den Rant ab, wie Leute halt komplett ohne Feedback arbeiten können und wollen. Und also wie, ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt so anonym wie möglich einfange, aber stell dir mal vor, du bist Coach und hast einfach überhaupt kein Feedback-Tool und passt einfach völlig blauäugig nur anhand der Metriken die Trainingsplanung an, wenn überhaupt anhand der Metriken, oder du orientierst dich am Prinzip von Progressive Workload und ballerst einfach immer mehr drauf und berücksichtigst gar nicht, was da abgeht. So. Wie soll das funktionieren? Also das leuchtet mir nicht ein. Weil
wir auch wieder bei so Template-Training sind, ne? Und warum halt ja, Coaching was anderes ist.
Ja, eben schon. Genau das ist es ja. Ne? Dann kannst du dir halt auch einfach ein Trainingsprogramm holen und sparst einen Haufen Kohle. So, dann musst du ja jetzt nicht irgendein Typ, der einfach keinen Dunst von Athletenkommunikation hat, dir irgendeinen Plan dahin kritzeln und das war's, sondern du musst halt irgendwie in Austausch treten. Ja, das ist das Basic Thing.
Und ich glaube, da ist auch halt wichtig, dass du jemanden hast, der einen objektiven Überblick hat, der sagt, ja, du hast jetzt eine beschissene Einheit gehabt, du bist voll sauer, oder du hast halt eine großartige Einheit gehabt und denkst, ab jetzt geht's nur noch so weiter. Mhm. Und der aber so sagt, ja, eine Einheit ist nett, aber mich interessiert so, wie waren alle 4 Einheiten in der Woche, wie waren so die Wochen über die Blöcke hin, der das so ein bisschen objektiv und mit Abstand immer betrachten kann. Ne? Ja. Das ist, glaube ich, eine sehr wichtige Qualifikation.
Yes, sir. Flash, oh Trash.
So, und da ich jetzt die ganze Zeit gequatscht habe, würde ich sagen, dass ich dir heute mal Flash or Trash die Dinger hier vorlese.
Ah ja.
Flash or Trash, Opposite Stance Deadlift. Das heißt beim Conventional Puller Sumo, beim Sumo Puller Conventional. Als Variation.
Boah, schwierig, schwierig, schwierig. Ich würde sagen, Flash, weil ich sehe eher den Benefit bei einem Convi-Lifter, der ab und zu mal Sumo hebt, so vielleicht einmal die Woche für ein paar Sätze, weil ein paar Skills zu lernen sind, wie Geduld vom Boden, Position halten und sowas. Andersrum sehe ich den Benefit rein biomechanisch und von der Übung her gar nicht so sehr, weil ein Sumo-Lifter jetzt von einem Convi-Deadlift wahrscheinlich gar nicht so sehr profitiert, ne? Würde ich sagen. Außer vielleicht im Kopf, um ein bisschen Abstand zu nehmen, irgendwie ein ähnliches Movement zu haben und einfach ein bisschen Gewicht zu bewegen, aber nicht so, ja, sich nicht so sehr drauf zu versteifen, wie jetzt die Sumo-Technik läuft. Also wenn es mal zum Beispiel in einem Trainingstief ist, würde ich bei einem Sumo-Lifter auch gut und gerne mal Deadlifts programmen oder auf Anfrage, finde ich das auch okay. So. Aber insgesamt würde ich sagen, coole Sache, kann man auf jeden Fall mit einbauen.
Ich würde sogar Trash sagen.
Wow.
What? Und dann brechen wir den Podcast hier ab. Du blöder Penner. Keine Ahnung davon, nix. Nee. Ja. Also, wie gesagt, ich habe ja neulich schon gesagt, dass ich manchmal so schwanke. Ist wahrscheinlich ein bisschen wie Close Grip. Auch mal zum Ausprobieren kann das ganz gut sein, wenn man so ein bisschen wechselt. Ja. Ich finde, wenn du von Conventional auf Sumo gehst, finde ich es fast noch ein bisschen schwieriger, weil ich glaube, Sumo braucht wirklich zweimal die Woche intensives dran arbeiten. Vor allen Dingen, wenn du damit anfängst. Aber ja, jetzt beim Sumo-Lifter glaube ich fast, dass du dann immer eine bessere Alternative findest. Also wie so einen leichten Deadlift-Variation oder nach lieber ADLs, die einfach weniger fatiguing sind. Wo du aber vielleicht dann diese exzentrische Komponente ein bisschen mehr wieder mit drin hast.
Genau.
Und beim, was andersrum? Convi Sumo.
Ja.
Gut, ich habe ja jetzt eigentlich ganz gute Erfahrungen damit gehabt. Weiß ich nicht, ob es was anderes vielleicht sogar besser bringen könnte. Aber zu wenig Erfahrung. Deswegen sage ich erstmal, im Zweifel würde ich vielleicht eher da lieber eine andere Variation nehmen.
Nee, Trash, das ist scheiße. Nee, Trash. Ihr wird jetzt nicht relativiert, ihr wird ganz hart, wird sich positioniert.
Oh, jetzt hier dieses Windows XP Mülleimer Sound.
Plung. Ja. Geil.
Dann habe ich, kennst du das? Halting Deadlifts.
Ja, kenne ich.
Also, das kannst du mal kurz erklären und dann...
Ich hoffe, wir sprechen von dem gleichen. Also, Halting Deadlifts sind quasi one and a half rep. Du ziehst zum Knie, gehst wieder runter und führst dann eine ganze Bewegung aus. Hast in dieser Zwischenphase eigentlich nur einen Soft Touch. Ich bin immer geneigt, Flash zu sagen, weil es irgendwie, also ich sehe schon den Sinn, weil wir das, haben wir das off-camera besprochen oder haben wir das?
Ich glaube noch nicht, das haben wir noch nicht besprochen.
Dieses von Mike Teixeira, das Setup?
Ja, das haben wir im Podcast besprochen. Das
haben wir im Podcast gemacht?
Ja. Du hast dann kurz nachgeguckt.
Ja, genau, habe ich ja, so dieses, ich fail quasi, also ich tue so, als würde ich eine erste Rap failen und setze, also den Setup failen und mache den nochmal neu. Und so ein Halting Deadlift kann so eine ähnliche Komponente trainieren, nämlich dass man führt quasi eine Kon- und Exzentrik durch, hat einen Soft-Touch auf dem Boden und ist schon richtig unter Spannung und bewegt sich dann wieder nach oben. Ja, und wenn man das lernt und lernt beizubehalten, hilft einem das wahrscheinlich, sein Setup für den Comp-Lift einfach zu finden, zu verbessern, besser zu halten und so weiter und so fort.
Also nochmal zur Erklärung, was Mike Teixeira da macht, der lässt quasi die Hüfte hochschießen beim Setup, weil er halt, er startet in einer gesquatteten Position, zieht dann, bis die Hüfte hochschießt quasi, als wäre er so aus Versehen zu tief gestartet, also es zieht ja automatisch die Hüfte hoch, merkt sich dann die Position, in die Hüfte hin muss und dann zieht er nochmal an, aber er weiß ganz genau, okay, da wird gleich die Hüfte hingehen und ab da kann ich dann ziehen und das Gewicht vom Boden holen.
Ja.
So grob erklärt, glaube ich.
Ja, ungefähr.
Und naja, stimmt eigentlich, ne, dass man zumindest, das ist ja das Problem, dass man bei der ersten Rap dann erstmal merkt, wo will der Arsch hin? Und der Sinn ist ja, dass man dann direkt weiß, okay, oh, da muss ich ja, so muss ich ja eigentlich starten, weil du wirst ja da hingezogen. Und dann setze ich gleich nochmal neu an, ne? So wäre ja dann der Sinn. Ja. Aber wenn ich mich so drüber reden höre, und schon weil ich viel zu wenig, ich habe es noch nie programmiert und auch noch nie gemacht. Also ich sage erstmal Trash.
Sehr gut.
Weil es ist extrem schwer zu tracken.
Ambivalent.
trackst du das dann als eineinhalb und so. Und ich weiß nicht, ob es dann, dann kannst du auch die Rap fertig machen, die gefällt, ob das noch so den Unterschied macht. Vielleicht macht es den Unterschied, ne, dass du dann gleich direkt nochmal neu den Start machst. Mhm. Andererseits, ja, weiß ich noch nicht. Ich sag erstmal Trash. Wir müssen ja eins von beiden nehmen.
Ja, aber es ist halt auch super eklig, ne? Das heißt, du kannst ein bisschen Workload akkumulieren mit relativ wenig absoluter Intensität, also mit relativ wenig Gewicht. Ist vielleicht regenerativ ein bisschen angenehmer. Kommt aber, ne, wie gesagt, immer auf die Person an. Und also wenn man jetzt jemanden hätte, die Person extrem stark fatigued in der, im Deadlift und es wäre zu krass, jetzt eine andere Variation reinzuschreiben. Es kommen jetzt noch eine ganze Menge.
Aber fatigued ist ja nicht noch mehr, wenn du halt immer in dieser übergebeugten Position, weil wenn du was fatigued, dann sind es ja die Rückenstrecker, ne? Die dann irgendwann nachgeben.
Ja, Alter. Also klar, in der Übung selbst schon, aber insgesamt hast du halt ziemlich viel Volumen auf dem Arsch und auf den Hammies. Und ich glaube einfach, dass da dieses absolute, diese absolute Intensität im Zweifelsfall auch mal entscheidend sein kann. Nicht muss.
Warte mal, dann erinnere ich dir gleich mal die Reihenfolge. Obwohl, ich erinnere dich nicht. Gut. Also das wird halt eine übelst kontroverse Folge, weil wir jetzt bis jetzt immer uns widersprochen haben.
Ja, aber das finde ich
gut. Aber finde ich ja, finde ich auch mal gut, dass wir da mal ein bisschen so Unterschiede aufzeigen. Oder, ja, okay, letztendlich.
Also wenn ihr Halting Deadlifts wollt, müsst ihr eher zu mir kommen.
Sehr gut, finde ich gut. Und wenn ihr, also ich muss auch, hast du die schon mal programmiert?
Ja.
Ah, okay. Krass, okay, dann ich habe damit gar keine Erfahrung. Dann machen aber wir
auch nicht oft so zwei, drei Mal oder so.
Ja. Wir machen jetzt weiter mit einem, ich weiß davon nicht den Namen, deswegen habe ich es einfach mal Banded, Lat Banded Deadlifts genannt. Und was ich damit meine, ist, dass dich ein Gummiband von vorne zieht. Also als würde der Headshot gegenüber sitzen, hat ein Band um die Handel und zieht es leicht nach vorne, dass man immer ein bisschen diesen Lat anspannen muss.
Ja, ja, ja.
Also
ja,
sehr populär von, wie heißt er, Joe Sullivan?
Joe Sullivan, ja.
Der beste, einer der, hat er nicht den Weltrekord? Also ja, in seiner Klasse
hat er den Weltrekord in der bis 100 Kilo.
Untested, genau.
Ich glaube generell. Ah ja, untested, doch. Ja, untested. Ja. Sorry, sorry.
Ich weiß gar nicht, war das Raw oder war das mit Raps?
Es war Raw, es war ins...
Stimmt. Ne? Ja. Aus dem Monolift machen die es ja dann immer.
Ja, aber der, ja, genau. Das war auf dem Ghost Clash oder so. Irgendwie sowas. Letztes Jahr. 3,81 oder sowas. Crazy Typ.
Dann,
ja, kenne ich.
Aber du weißt, was ich meine, ne? Also
ja, ich weiß Bescheid.
Und das gab es ja auch schon mal eine Diskussion. Sagen wir mal, wir machen die Soft-Variante, dass wirklich jemand mit einem ganz leichten Band das von dir wegzieht, das Gewicht quasi. Das ist ja der Sinn.
Ja. Weiß ich nicht. Also ich bin jetzt nicht so der Typ, coaching-wise, der jetzt sehr stark cued, dass irgendwie der Latissimus krass engaged sein muss, sodass die Hantel in dich reingezogen wird und du besser Position hältst, blablabla. Deshalb würde ich sagen, Trash.
Kann ich
also nicht, ich programmiere es auch nicht.
Kann ich nicht für dazu fügen. Ich finde es auch kompletter Trash. Also ja. David Woolston hat gesagt, wenn du so eine Übung machen musst, um deinen Lat reinzuziehen, weil du das Gefühl hast, Gewicht zieht dich nach vorne oder so ähnlich und du willst dagegen arbeiten, dann stimmt schon was im Setup nicht. Also ja, das ist so ein typisches Kompensieren der Symptomatik, anstatt die Ursache anzugehen.
Ja.
Ist meine Meinung.
Ja, ich finde, also die Idee leuchtet schon irgendwie ein und Joe Sullivan, ich finde es ja immer sehr interessant, sich Leute anzugucken, die einfach in den Lifts nicht ganz so gut sind, ne? Und Joe Sullivan ist jetzt kein guter Deadlifter im Verhältnis.
Ja, im Verhältnis zu seinem Squat, aber generell ist der nicht schwach.
Nee, schwach ist der nicht, das nicht. Aber er ist jetzt nicht so der Top-Notch-Deadlifter-Typ, so. Ist jetzt kein Jamal Browner, so. Wer ist noch 100 Kilo? John Hacks auch 100er, oder?
Ja, der ist ja
dann... Nee, 90er, der war 90er letztens.
Ja, aber der ist doch immer aufgestiegen. Letztens ist er größer. Der hebt ja trotzdem mehr als die.
Ja, der hebt auf jeden Fall mehr, so, aber der bencht auch mehr. Ach, Junge, ich weiß auch nicht. Egal, auf jeden Fall. Ja, ich finde es immer ganz interessant, bei Leuten zu schauen, was die sich so überlegen. wenn die eigentlich gar nicht so gut in dem Lift sind, um den Lift wirklich irgendwie besser zu machen.
Ja, also
das finde ich auch schon sehr fancy. Ich weiß nicht. Der ist halt, und irgendwie war so diese, ich habe ja mal einen Thread gepostet mit, dass Leute sich über fancy Übungen lustig machen und dann 6 Monate später selbst machen. Ich glaube, diese Frist ist jetzt schon abgelaufen für Joe Sullivan. Irgendwie macht es keine Sau.
Mitunter hat er auch, finde ich, ganz gute Cues. Er hat auch ein paar schlechte, finde ich. Also er meint ja mal beim Squat, du musst irgendwie Lateral Tension aufbauen und dann shiftest du ja da auch mehr auf die Außenkante. Oder
kein Fan.
Er hat aber auch gute Cues, irgendwie so durch den Strohhalm atmen oder so zum Bracen. Das habe ich
mal bei Also ich fand ihn so als Informationsquelle, so vor 2, 3, 4 Jahren, fand ich ihn eigentlich ganz cool. Also habe ich auch viel und gern von ihm gehört oder angeguckt und habe auch ein bisschen was mitgenommen und gelernt.
Aber nochmal zur Relation, der liftet auch seine 330 Kilo, 340 war, glaube ich, mal sein Bestes. Schwach ist der nicht, mein
Freund. Oh, das muss schon lange her sein.
Ja gut, dann macht er halt bei seinen letzten Meter dann nur 317 gemacht oder 20 und die danach gefailt, aber
na, weiß ich nicht. Der hatte ziemlich krasse Probleme, der ist ja auch von Convi dann immer auf Sumo geswitcht und hin und her und hoch und runter und das hat alles nur so halb geil funktioniert, also die letzten Jahre waren nicht so geil. Er war ja auch mal 100, war der nicht mal 125er oder 110er oder so, der war
richtig schwer. Ja, nach 100, aber du, wichtig ist erstmal, dass wir beide damit zumindest nicht anfangen können.
Ja, das stimmt, ja, und wir sind das Maß aller Dinge, deshalb machen wir jetzt weiter.
Jetzt kommen wir mal zu einem RDL und wir reden jetzt von einem Romanian Deadlift. Also Definition würde ich jetzt mal behaupten, dass man die hintere Kette auf Spannung bringt, dass jetzt Hams sind glutdominant, Hamstring dominant, aber dass man das Gewicht eher am Schienbein lässt und so knapp unter das Knie, bis so die Hamstrings oder Glutes auf voller Spannung sind.
Ja, absolut Flash. Mega geile Übung. Gerade um den Hinge zu lernen, ist es eigentlich perfekt. Also den Hinge nach hinten und nicht nach vorne. Nach vorne würde man dann eher einen Good Morning nehmen zum Beispiel, aber ich finde gerade da, kannst schon krass überladen auf jeden Fall, aber ich versuche mal ein bisschen mehr auf die technischen Aspekte zu achten und ich glaube, dass das auch der Punkt ist, wo die meisten von profitieren, nämlich so dieses, okay, wie bewege ich mich mit einem Anterior Pelvic Tilt, wie schaffe ich es, also geiler Cue ist zum Beispiel den Sitzknochen zur Wand hinten zu schieben.
Steiß.
Ja, also das wird dann tatsächlich so in dem Cueing Sitzknochen genannt. Also wenn du irgendwo sitzt, ne?
Okay.
Der Knochen, den du spürst, wenn du den spürst, wenn dein Arsch nicht zu dick ist, aber
ich sag immer
den Knochen.
Ich sag immer das A-Loch. Ja, weißt du warum? Weißt du warum? Was da noch besser ist an dem A-Loch-Cue, dass du gleichzeitig, also wenn du es willst, cuest du damit gleich ein Anterior Pelvic Tilt.
Ja, ja, aber mit diesem Sitzknochen kriegst du es eigentlich auch hin.
Ja, stimmt eigentlich.
Da ist ja eigentlich, also so unteres Becken so.
Ich dachte, ich bin einfach nur... Und das versuchst
du hinten nach schräg oben zu schieben. So, und wenn du das machst, dann kriegst du diese Position eigentlich geil hin.
Ich dachte immer,
also Flash, geile Übung.
Ich dachte immer, ich bin mit meinem A-Loch-Cue übelst intelligent, aber jetzt merke ich gerade, ich bin einfach nur ein unkreativer Perversling.
Du bist ein kleiner Perversling, du bist ein kleiner Creep. Zeig mir deine Arschloch.
Jetzt haben wir gesagt, ja, wir
fällt nicht. Du musst das auch immer von hinten filmen.
Also, nein, das passiert nicht. Aber ich kann dir nur zustimmen. Also super, um Hingen zu lernen, super, um auch wenn man merkt, es fatigt zu sehr, der normale Deadlift, dass man einfach schweres Backoff hat, was aber einen guten Übertrag hat, wo man die Hinge-Position üben kann. Also ist ja auch für Squat wichtig. Und was wollte ich noch sagen? Und beim Sumo halt, da du ja da nie, oder beim Conventional ja auch, dass du keine wirklich exzentrische Komponente hast, ist das halt wieder ein super Ausgleich. Voll, also Flash, was will man da noch sagen?
Ja, Mann.
Jetzt gehen wir über in was Ähnliches. Und zwar kannst du auch sagen, ob du da einen Unterschied groß siehst. Ja. Einmal Stiff-Legged Deadlifts oder RDL to the Floor. Also Stiff-Legged erklärt, oder ADL to the floor eigentlich selbes Prinzip. Bei manchen sagen wir, okay, Stiff-Legged-Deadlift starten wir vom Boden. Aber ich glaube, der Hauptunterschied ist, dass du eben noch mehr Hüftstreckung hast, indem du halt das Gewicht von deinem Schienbein weggehen lässt.
Ja.
Stiff-Legged-Deadlift eher, du hast halt wirklich mehr Hinge und hast es halt weiter vorne. ADL to the floor, kann ich von Data-Driven Strengths, du machst quasi ein ADL runter und wenn du merkst, geht nicht mehr weiter, Hamstrings sind auf voller Spannung, dann entfernst du halt das Gewicht von deinem Schienbein, um noch mehr Hüft Streckung, ja. Beugung zu kriegen. Hüftbeugung.
Also machen wir jetzt beides in einem?
Ich würde sagen, ja.
Okay.
Kannst du nochmal unterscheiden?
Ich würde Stiffleg Trash machen. Für okay. Powerlifter würde ich Stiffleg Trash machen. Und RDL to the Floor finde ich eigentlich geil. Also, weil du dann einfach die Exzentrik geil überladen kannst. Und im Stiffleg arbeitest du ja eigentlich auch nur in der Konzentrik, halt versuchst aber diesen, ja, keine Ahnung, also du hast halt einfach kein Positioning im Comp-Style, deshalb sehe ich den Übertrag nicht so sehr, es sei denn, du möchtest jetzt ganz, ganz krass die Hammies beladen und da sehe ich den Sinn halt nicht so sehr. Also warum sollte ich nochmal die Hammies und den Glut so, und den Rücken so krass beladen, ja. Ach, wenn du, ich kein Comp-Deadlift mache?
Du siehst Stiff-Legged Deadlifts, kennst du eher so, dass man
diese Bodybuilding-Variante so ein bisschen.
Also du kennst du eher so, dass man die auch schnell ablässt quasi?
Ja. Ja, so halb schnell, als nicht super krass.
Und dann quasi
achtet, dass eine Exzentrik mit reingenommen, sondern einfach ein Deadlift mit steifen Beinen so.
Ja, ja, ja. Hätt's gedacht, ja. Okay. Aber quasi genau ohne die Leg Press oder Kniestreckung.
Ja, genau, also ein Deadlift ohne Positioning im Prinzip. So. Ja. Und weil ich will, also sehe ich jetzt nicht viel Sinn, aber RDL to the Floor finde ich eine gute Variante, einfach um viel Hypertrophie zu akkumulieren auch. Und Positioning, aber auch Hypertrophie.
Ich muss sagen, ich gehe jetzt mal, okay, nach deiner Definition, auf jeden Fall finde ich beides mittlerweile Trash. Ja, okay. Stiff-Legged Deadlift. Also ich finde, einfach nur einen Deadlift zu machen, wo man die Knie, finde ich beschissen, weil du verlernst halt deinen Deadlift, meiner Meinung nach, als dass du was mehr lernst. Und ja, wenn man es jetzt selbst mit dem runterlassen, habe ich so das Gefühl, man sollte vielleicht eher, also ich habe gemerkt bei RDL to the Floor, dass die Leute mehr dazu neigen, halt auch sich eine extreme Zugbewegung anzuwöhnen, von den Hacken aus in sich reinzuziehen und dass du bei einem normalen RDL viel mehr diesen Midfoot cueen kannst und auch, ich schreibe immer rein, feet straight through the floor, das fand ich einen coolen Cue, dass man immer Gefühl hat, man hat wirklich Druck in den Boden nach unten und dann eben nicht irgendwie krass auf die Hacken shiftet und ich finde, das gewöhnt man sich halt zu doll an bei diesen Variationen, dass man halt wirklich in sich reinzieht, und man versaut sich damit ein bisschen die Deadlift-Technik, ist meine Meinung.
Ja.
Also lieber eine andere Variante, die dann noch ein bisschen ferner ist. Ja, aber ADLs würde ich da mal bevorzugen, glaube ich.
Würde ich, ja, glaube ich. Ich passe nochmal an.
Und du hast halt dann auch bei ADLs, kannst du mal schwerer machen, dann wieder eher mehr Übertrag in den Comp-Lifte. Ja. Also das ist dann eher die allerlegende Wollmilchsau, bin ich der Meinung.
Ja, ja, würde ich auch sagen. Okay, ja, dann RDL to the floor auch nicht Programm.
Also ich habe dich früher viel gemacht, aber ich habe irgendwie gemerkt, das Gewicht ist zu leicht, als dass es wirklich als Variation zählen kann. Dann ist es mehr eine Hypertrophieübung und dass dann aber ein ADL viel mehr die Technik hier bringt. Dann gehen wir mal weiter zu Deficit Deadlifts oder bei Sumo von mir aus auch Snatch Grip Deadlifts oder Candido Deadlifts. Heißen die dann auch. Mhm. Was ja quasi ein Defizit ist, indem man einfach breiter greift.
Boah. Ich sag Trash.
Ich auch.
Also Candidos habe ich eine Zeit lang gemacht, aber irgendwie, weiß ich nicht. Die waren ganz okay, ich habe jetzt nicht so viel davon gemerkt. Ja, ich habe Deficit irgendwie nie so richtig verstanden. Ich kenne eine Coach aus Leipzig und Umgebung, die programmt oder hat das eine Zeit lang echt ständig programmt und ich raff einfach nicht, wieso. Also sehe da irgendwie keinen so richtigen Sinn. Ne? Also du kannst die Technik nicht wirklich übertragen, du hast einen längeren Weg, das heißt, du hast auch mehr Ermüdung, du kannst nicht so viel Gewicht nehmen. Also ich weiß ich nicht, bringt, ich sehe keinen biomechanischen Vorteil außer mehr Weg und warum solltest du jetzt mehr Weg haben? Also die Hypertrophie-Übungen, also die Hypertrophie stellst du ja anderweitig sicher. Dafür gibt es ja dann zum Beispiel RDLs oder Hamstring Curls oder was weiß ich, ja, suchst dir aus. Du musst jetzt kein Deadlift machen. Also da ist der Dings zu Reward Ratio ist jetzt nicht so geil. Also Preis-Leistung quasi. Ja. Fatigue ist einfach zu hoch. Ja.
Ja, also ich glaube auch, also ich würde auch sagen Trash, genau aus denselben Gründen, es ist eher ein Worst of, du hast zu leicht oder leichteres Gewicht, hast aber auch übelst Fatigue ja, und du hast ja wieder eine andere Position. Hier, ich weiß gar nicht, wie heißt du denn, ist es Mac von diesen Kinetic Advantage, die ja, ich glaube, auch mit Strength Guys arbeitet, im Sinne von so Biomechanik-Sachen. Die empfiehlt das zum Beispiel, wenn du halt lernen willst, diesen vom Boden aus quasi erstmal mit einer Leg Press oder mit einer Kniestreckung zu arbeiten, wenn du zu dort nicht reinziehst, weil das musst du da machen. Defizit, da kannst du nicht anfangen, nicht reinzuziehen. Da musst du erstmal vom Boden wegdrücken. Fand ich eine legitime Begründung, bin ich aber auch der Meinung, gibt es irgendwie bessere Variationen und dann lieber Deadlifts für Spezifik und ADLs für Hypertrophie.
Ja, word.
Dann kommen wir zu Pause-Deadlifts.
Finde ich eigentlich geil. Finde ich eine coole Variante. Also ich habe mich mal mit einem Trainee von Robin Meinecke darüber unterhalten und ich habe mich nicht direkt mit Robin Meinecke darüber unterhalten, vielleicht kriegen wir den auch irgendwann mal in den Podcast, dann kann er uns mal seine Perspektive auf die Dinge erörtern. Aber ich will dich jetzt auch nicht falsch zitieren, aber ich versuche es jetzt mal so grob zusammenzufassen in die Richtung, dass er den Nachteil bei Pause Deadlifts im Vergleich zu einer anderen Variation, die wir wahrscheinlich gleich noch besprechen, in der Hinsicht sieht, dass man von diesem pausierten Punkt gerne nochmal komplett neu initiated und dann wieder Position verlieren kann. Eigentlich ist es ja dafür da, um zu lernen, Position zu halten. Und dafür finde ich es eigentlich auch eine geile Übung, deshalb würde ich sagen Flash auf jeden Fall. Aber ich sehe den Punkt, den Robin da macht, schon, aber trotzdem würde ich sagen, erstmal eine flashy Übung.
Ich denke auch, es ist Flash. Also vor allen Dingen beim Sumo noch mal viel mehr als beim Conventional.
Ja, voll.
Weil du einfach extrem lernst in dieser Pause. Oh, wir haben gar nicht gesagt, wie wir die Sachen programmieren würden. Eieiei, da müssen wir vielleicht noch mal kurz rekordern. Aber wir hatten ja bis jetzt viel Trash, dann wird das einfacher, dann haben wir nicht so viel Flash. Also,
und vor allem haben wir ja immer gesagt, wofür die jeweils gut sein können.
Genau. Also Pause Deadlift muss man sagen, was man da lernen soll, ist halt erstmal mit einer Kniestreckung vom Boden zu arbeiten, also wirklich erstmal mit den Beinen wie eine Leg Press und nicht schon anfangen, das Gewicht in sich reinzuziehen vom Boden aus. Und man lernt halt diesen Midfoot einfach zu halten. Vor allen Dingen, wenn man jetzt eine sehr lange 2 Sekunden Pause-Deadlift hat und dann 2 Sekunden chillen muss, merkt man halt ganz schnell, bin ich auf dem Midfoot oder muss ich gerade krass das Gewicht von vorne halten und mich reinziehen oder bin ich auf den Hacken und mich zieht es erstmal nach vorne. Also du wirst dich dann halt da ausbalancieren und das ist auch was wir in der letzten Folge gesagt haben. Ganz wichtig ist immer zu verstehen, warum hat man die Variation drin und wie soll man die Ausführung. Ich glaube, das knüpft auch an dem an, was Robin da kritisiert. Was ich halt genauso sehe, du hast Leute, die machen dieses vom Boden sehr gut weg. Und dann, also was man sowieso oft sieht, sind eher Slowed Down Deadlifts anstatt Pause Deadlifts. Also, dass man wirklich einen Stillstand hat. Und wenn man dann den Stillstand hat, fangen die Leute an, nochmal so einen Tick sogar runter zu gehen. Also, dann lowert sich die Bar und dann ziehen sie es halt voll von da in sich rein. Und da ist halt wichtig zu sagen, Pause Deadlift entweder sehr knapp über dem Boden pausieren. Oder wenn man halt ein bisschen höher, so mit Chin quasi pausiert, dass man aus diesem Pause-Lift trotzdem mit einem Druck in den Boden rausgeht und nicht von da quasi direkt die zweite Einheit einleitet, wo man sich reinzieht, sondern
oder die Hüfte hochschießt oder sowas. Also das kann ja auch alles Mögliche passieren.
Genau, dass man quasi in der Mitte dieses, ich sag jetzt erstmal, gerade nach oben drücken pausiert, dann den Rest sich noch nach oben drückt und dann halt die Hüftstreckung macht. Und das ist, glaube ich, da wichtig zu beachten. Also mein Favorite für Secondary Days und ich überlege halt immer manchmal beim Convi, vielleicht kannst du mir da ein bisschen was zu sagen, habe ich manchmal die Überlegung, ob das nicht eher krasser fatigt, als dasselbe Gewicht, also sehr leicht dann mit einem normalen Deadlift zu machen, wenn man vor allen Dingen einmal eine gute Deadlift-Technik hat.
Ja, da würde ich, also für Convi, gerade für Convi würde ich eher eine andere Variationen wählen. Ich wette, die sprechen wir noch an, deshalb sage ich jetzt erstmal nichts dazu. Aber ja, bei Convi, und das Problem hatte ich selber auch, tendiert man halt zum Beispiel dazu, ab der Pause dann einfach so ein bisschen zu RDLen, und das ist ungünstig fatigue-wise, ne? Also du ermüdest einfach viel krasser. Ne? Und wenn du das nicht in den Griff kriegst, und ich glaube, die meisten sind dazu nicht so gut in der Lage, ist der Ermüdungsfaktor bei einem pausierten Deadlift im Convi nicht optimal.
Wie würdest du das dann programmieren, wenn du es nehmen würdest? Ich glaube, du hast ja doch
gesagt. Ja, also hauptsächlich für Sumo-Lifter auf jeden Fall. Und als Variation an einem kompletten Secondary Day. Also das kriegt einen kompletten Main-Fokus. Im Regelfall, ne, in individuellen Fällen natürlich auch gern anders, aber im Regelfall kriegt es einen eigenen Trainingstag. Meistens so mindestens 2 Tage Abstand, eher eine halbe Woche zum Prime.
Wie nimmst du da die Rep-Range?
Eher niedrig. Also 1-5 würde ich sagen, eher 4. Gern Top-Single und dann Top-Triple und Back-of-Triples. Irgendwie sowas. Oder ja, Top-Single und dann gleich Back-of-Triples, Straight-Sets oder so.
Okay. Ich mache oft 5er eigentlich bei, also wenn wir jetzt vor allen Dingen von Sumo reden, sind so 5er mein Go-To.
Okay, krass.
Ich bin ein bisschen weggegangen vom Top-Set. Das mache ich wirklich nur, wenn ich merke, die verkraften das, die Athleten. Aber wenn ich merke, die haben zu viel Ermüdung aus der Einheit, ist immer das Erste, was ich machen würde, da das Topset rausnehmen. Und dann lieber, weiß ich nicht, insgesamt nur 4er oder 5er. Es gibt ja auch Leute, die machen da auch 8er, 9er draußen. Also Sean Noriega lässt damit auch 9er ballern, dann halt 2 Sätze nur. Finde ich auch interessant, müsste man mal probieren. Dann ist halt eine kurze Pause wirklich, dann ist da nichts mit Sekunden, dann macht man halt.
Ja, ja.
Wirklich nur so ein One Count, 1 und dann zack, direkt weiter.
Ja.
Finde ich eigentlich auch ganz interessant. Aber ich nutze es meistens so als Tool, dass die Leute da wirklich kurz pausieren und dann merken müssen, bin ich gerade im Gleichgewicht oder nicht, habe ich den mit Foot.
Ja. Was auch funktionieren kann, ist eine Alternative. Einfach nur, um es jetzt mal gesagt zu haben und in den Raum zu werfen. Man kann es ein bisschen als Intraday-Priming nehmen. Also wie eine Warm-Up-Übung fürs Kreuzheben.
Ja. Es fällt mir gerade ein, dass ich das halt auch mache mit oder in Blöcken, das eher als Top-Set zu nehmen.
Genau, dass man vielleicht das entweder als Top- oder Fixed-Set nimmt und dann direkt im Anschluss den Comp-Deadlift macht. Und dann halt natürlich nicht so viel Pause, aber so die Warm-Up-Sets zum Beispiel versucht Pause zu machen, um dann sich schon ein bisschen in den Modus zu bringen, die Technik so zu halten mit, okay, wir drücken jetzt erstmal nur mit den Beinen vom Boden, verschieben Oberkörper und Hüfte parallel und dann strecken wir die Hüfte durch, ja. Und das, also dafür kann man es zum Beispiel auch nehmen.
Würde ich aber nur bei Sumo machen, ne?
Also ja, voll.
Genau, und da, also ich habe das auch manchmal an diesen Main Days, wenn ich hohe Back-Offs habe an Conventional Deadlift, Entschuldigung, an Sumo Deadlift, aber so, weiß ich nicht, 7er oder sowas, dann da auch mal, anstatt vielleicht ein Triple Conventional, ein Topset. Anstatt so ein Triple im Topset mache ich dann lieber ein Single Pause oder sowas. Das kann manchmal helfen, einfach um diese Technik nochmal zu cueen. Und weil viele Leute manchmal das Gefühl haben, dass die pausiert besser heben als normal.
Ja.
Was ja meistens dafür spricht, dass der, ich würde schon wieder conventional sagen, dass der normale Sumo-Lift noch nicht perfekt ist in der Technik, ne?
Voll. Bin ich bei dir, aber wir sind wahrscheinlich auch ziemlich einig, dass Pause Deadlift eher so Anwendungsbereich Sumo Deadlift hat.
Wir können noch mal kurz zurückgehen und es lustigerweise war ja nur Halting Deadlifts. Da hast du, glaube ich, was hast du gesagt? Würdest du da programmieren? Wie viele Reps ungefähr und wann?
Ja, auch nur 3er meistens, weil es ja eh 1,5 sind. Das heißt, du kommst dann in Summe auf
6 Starts und 3.
Ja, 4,5 Reps so. Da, wie gesagt, relativ wenig Gewicht und auch an einem separaten Tag, irgendwie an einem, wenn man eh irgendwie so einen Secondary Day hat oder so, würde ich das da wahrscheinlich mit reinschmeißen. Einen Secondary Deadlift orientierten Day würde ich das da mit reinwerfen. Die Opposite Stance Deadlifts kriegen bei mir meistens nur irgendwie einen einzigen Satz. Also die werden jetzt nicht krass gepusht. Und meistens vor der Variation dann irgendwie, also was weiß ich, du hast einen Sumo-Lifter, lässt die Person Konvi heben, lasse ich einen Satz machen und danach die Sumo-Variation, die entsprechende.
Ah, okay. Aber was versprichst du denn genau davon?
Kein direkten Übertrag. Einfach nur Kopf.
Achso, okay, als mentale Abwechslung.
Ja, genau.
So, ADLs, welche Rap-Ranges haben wir da? Ich glaube, Anwendungsbereich ist quasi fast immer, ne? Also gibt bei mir, glaube ich, keinen Trainee, der keine ADLs kriegt.
Ja, eigentlich. Nee, habe ich. Doch, Sven, aber der ist verletzungsbedingt raus bei mir. Ja. RDL, also kann man fast die an jedem Tag irgendwie mit reinnehmen. Ich würde es nicht unbedingt am Prime Deadlift machen, zumindest nicht danach. Man kann es sicherlich als Priming an dem Tag vorher irgendwie machen. Das geht bestimmt alles, aber ich mache es meistens so, dass es irgendwie an einem Tag, der relativ weit weg ist davon, also mindestens einen kompletten Trainingstag davor, ja, so 8er, 10er. 2, 3, 4 Sätze.
Ja, so über 10 gehe ich auch nicht gerne, weil dann wird es einfach wirklich Gewicht das krass runter. An, vielleicht, wenn man wirklich das so nur als Hypertrophie-Komponente, kann man da auch mal so 8er bis 12er. Ich gebe immer gerne Rap-Ranges, wo ich die Leute steigern kann. Aber generell mache ich auch eher 8er bis 10er und dann auch mal in der Phase, in der Competition, näheren Phase, lasse ich die Leute auch mal 5er bis 8er oder so heben. Ja. Also als so High-End. Machst du das manchmal als, also sehr leicht und dann mit irgendwelchen Black Roll, Heel Elevation, Front Elevation als Priming Movement?
Gerade gar nicht. Also ich selber krieg's jetzt ab. Oh boy, da muss ich jetzt nachgucken, das weiß ich gerade gar nicht. Ich muss es jetzt demnächst machen, ich kann dir aber gerade nicht mehr sagen, wann.
Du kannst mir mal, also ich finde,
also Heel Elevated und ich glaube nur Heel Elevated, nicht Black Roll Squeeze, aber Heel Elevated. Und früher habe ich auch mit Black Roll Squeeze gemacht, aber weiß gar nicht, ob die da Heel Elevated waren. Ja, da habe ich
für
aber
den
gar
Deadlift
nicht so
oder für den Squat als Priming Movement?
Das weiß ich nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, wo das war. Ich glaube, es war irgendwann am SPD Day oder so.
Ich hatte es.
Beides.
Ja, also ich hatte es mal immer einen Tag vorher bei den vom Heben, glaube ich. Und da hat mich dann Mike irgendwann mal gefragt nach einem Blog, ja, sag mal, also wo wir wieder bei Athlete Feedback sind. Ja, sag mal, verfühlst du da irgendwie einen Übertrag, dass du dann besser irgendwie, weiß ich nicht mehr, ich glaube, es ging darum, auch, die waren dann, glaube ich, ich hatte ja sowohl Heel Elevated als auch Frontfoot Elevated, als auch mit Black Roll Squeeze und ohne. Und dann meinte er, ja, fühlst du da einen Übertrag, dass du irgendwie dich besser dann Vorderfußdruck aufbauen kannst? Ich glaube, darum ging es damals. Und dann habe ich einfach gesagt, so, ey, null.
Ja, ne, irgendwie gar nicht.
So, nee, irgendwie voll gar nicht. Also sag mir, ich finde, das ist viel mehr, und du musst ja wirklich dich aktiv dran erinnern. Das habe ich jetzt wieder beim Sumo Deadlift gemerkt, da ich jetzt ja wieder nach Corona und so erstmal wieder reinkommen musste, dass ich merke, oh ja, okay, du musst dich ein bisschen vorlehnen, dass du auch wirklich vorne Druck auf der Innenkante hast. Also das wäre meistens dieser Innenkante, weißt du nicht, dass du Knie zusammen machst, sondern dass du dich ein bisschen den Schwerpunkt nach vorne verlagerst, dass das auch wieder ein bisschen weg ist. Und ich finde, das ist eher so eine Technik-Aufmerksamkeitssache.
Voll.
Ja, weiß nicht, ob das dann...
Gehe ich mit.
Und da bin ich dann halt auch lieber wieder, dass man mit Foot cute einfach bei den Sachen.
Ja, genau. Ja, das ist eigentlich schon...
Danke.
Das war alles scheiße.
Nee, also ich weiß auch nicht. Dann. Achso, und wenn man, ich glaube, bei so Leuten, die sehr, sehr schwer, also sehr krass fatigen, kann man das auch in einem Secondary Day als Main Movement mit reinnehmen. Vielleicht dann wirklich auf 5er oder vielleicht auch so ein bisschen Topset Backoff mäßig.
Ja.
Dann kommen wir jetzt zu Banded Deadlifts.
Trash.
Trash.
Ja. Trash, ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung, nie programmiert, sehe keinen großartigen Sinn darin. Wir sind als alle irgendwie auch keine Equip-Lifter, deshalb.
Ja, und vor allen Dingen, warum willst du den, wie gesagt, der schwerste Teil ist meistens unten und wenn du locker Probleme hast, hat es meistens eher mit der Startposition zu tun, anstatt dass du irgendwie oben zu wenig Gewicht hast.
Volle Bude.
Also ja, und
Word up.
Macht auch den Lift irgendwie dann komisch. Streichen wir ganz schnell. Tempo eccentric Deadlift, also mit einem exzentrischen Tempo.
Geil. Geil, Flash, auf jeden Fall Flash. Hatten wir ja vor einigen Wochen schon das Gespräch eigentlich, weil, also die kontrollierte Exzentrik bringt dich halt in eine krasse Position. Also bringt dich in die Position, in der du starten solltest, beziehungsweise merkst du, wenn du exzentrik deine Position verhaust, dass du halt Gleichgewicht verlierst oder umfällst. Plus, und das ist noch so ein altes Ding von Benny Magnusson, der seine Deadlifts, ja, kennst du den noch? Ja, geil, oder?
Ist das so ein Super Strongman? Weil ich habe gerade nur irgendwelche Climber im Kopf.
Ja, voll. Das ist ein Strongman gewesen, ja. Der aber auch ein bisschen Powerlifting gemacht hat und ziemlich krasser Powerlifter war. Der war so, also.
Aber war das Raw dieser dieser ältere?
Nee,
der ist Master jetzt?
Ja, nee, mittlerweile ist der auch älter, aber der war da so Anfang 30, glaube ich. Ist ewig her, hat er mal auf einem Ronnie Coleman Honorary Meet oder so, hat er dann mal 460 gehoben und seitdem hat es eigentlich keiner mehr angefasst.
Ja, okay, der.
Das ist halt krass. In der offenen. Und ja, der hat gesagt, also das hat man auch in seinen Wettkämpfen gesehen, der hat halt alle Deadlifts mit einer Exzentrik gemacht. Und dann meinte er so, ja, ist gut für Muskelaufbau noch. Ne?
Ah ja, ich glaube, die hießen auch mal bei Chetler Wrestling Smith, die immer Cone Deadlifts, weil der das dann auch langsam abgesetzt hat.
Ja, kann sein, ja. Ja, aber das hilft halt auch noch, ne? Also wenn du noch ein bisschen Muskulatur drauf packen willst, du machst den Lift ja eh, dann mach halt noch die Exzentrik dazu. Kann man machen, aber ansonsten aus technischen Gründen auf jeden Fall auch eine sehr geile Übung.
Achso, ich finde es auch, das kann man super so als Secondary Day Deadlift machen und nimmst dann so eine Kombi aus, es ist ein schwerer ADL, der mehr fatiguing ist, aber du hast halt eine krasse Technikschulung, weil meistens programmiere ich die auch, also wirklich langsam, dann sowas wie so 3-1-0 oder sowas, also 3 Sekunden runterlassen, kurz halten und da sage ich auch nicht den Slack aus der Bar lassen. Also, dass man wirklich nur den Boden antippt mit einem Soft Touch. So hier the glass.
Also maximaler Bounce, ja?
So floor is glass. Zack. Oder weckt das Baby nicht auf. Aber genau, aber dass man halt immer den Slack rausgezogen lässt, weil dann, dass man sich konzentriert, so ist meine perfekte Startposition, weil es zieht dich automatisch in eine super Startposition. Ja. Und genau, mehr braucht man dazu, glaube ich, nicht sagen.
Ja, auch kurze Anekdote dazu. Ich kenne jemanden, der hat es früher komplett verteufelt. Ja, aber ich weiß nicht, ob es jetzt immer noch so ist. Damals. Aha, du?
Nee. Weiß nicht, bestimmt, ja.
Nee, nicht du. Ich meine nicht dich.
Ja.
Jemand, der ja sehr unreflektiert damit umgegangen ist, wir haben das bei Hannes mal gesehen und wir standen zu der Zeit halt in ziemlich intensivem Austausch über Coaching-Sachen. Und der hat es bei einem Athleten von Hannes gesehen und war dann so, ja, das ist ja kompletter Schwachsinn. Warum sollte man denn jetzt Tempo auf die Exzentrik packen? Da habe ich auch gesagt, naja, du hast halt gleich die Position, die du haben willst. Kannst deinen Körper drauf trainieren, plus du hast halt noch einen krassen Wachstumsreiz. Also als Secondary Deadlift-Variation keine schlechte Sache. Nee, sehe ich gar nicht ein. Das war immer so.
Vor allen Dingen glaube ich, ich nehme das immer gerne als Progression, dass man das halt genau wie die Spodo-Bench und dann zu einer Pause-Bench irgendwann, finde ich das super, dass man damit anfängt und dann zu einem Pause-Deadlift übergeht, um halt diese dieses Bewegungsmuster zu lernen, sowohl Sumo als auch Conventional.
Ja.
Wie würdest du die denn, in welcher Rap-Range würdest du die denn anlegen?
Boah. Würde ich wahrscheinlich auch nur Dreier machen oder so, weil ich glaube, das ist dann einfach, also die Belastungszeit wird dann, glaube ich, einfach zu krass. Ne? Plus, du musst ja den Slack halten, das geht ganz schön auf die Hände und auf die Arme und so. Also höchstens Dreier, aber wahrscheinlich auch die ganze Zeit Dreier.
Zughilfe auf jeden Fall. Ja, ich glaube auch, also ich habe die immer mal als Fünfer gemacht, aber wahrscheinlich ist Fünfer schon fast zu viel, dass man dann eher im tieferen Bereich sich bewegt und dann lieber mehr Sätze oder so.
Aber eine schöne Variation für einen Secondary Day.
Sagen wir beide Flash, Flashy als Flash.
Yes, sir.
Dann kommt jetzt noch zwei Sachen. Anna, weiß ich nicht, ob das hier so gut reinpasst, aber ich habe trotzdem einfach mal Hip Thrust aufgeschrieben. Ich glaube, wenn wir ADLs, kann man dann zumindest drüber reden.
Ja.
Flash und Trash.
Ich bin Hip Thrust Fan eigentlich. Also ich programme das auch gern und mache die selber auch gern. Gerade für so kleinpupsige Menschen ist es eine sehr gute Sache. Für großpupsige Menschen ist es auch eine coole Sache, weil die sich dann noch ein bisschen Ego-Boost abholen können.
Aber mittelpupsige Leute, da ist
verloren. Für die ist es scheiße, ja. Ich finde es cool. Also du trainierst halt deine Hüftstreckung krass. Hast relativ wenig Ermüdung, weil du keinen Spinal Load hast, ne? Which is pretty nice. Riesiger Nachteil ist, es dauert ewig zum Aufbauen. Nervt wie Sau.
Das ist auch mein Trash-Grund. Also, solange du keine Hip-Thruster-Maschine hast, wo du dich wirklich reinsetzt und starten kannst und vielleicht auch noch einen coolen Dehnungsreiz hast oder wo vielleicht auch noch das unten ein bisschen schwerer belastet wird, bin ich ja schon wegen dem ganzen Aufbau, da hättest du dann nochmal doppelt so viele Sätze und es nervt einfach nur und dann ist, also ich habe es selber mir so oft reinprogrammiert und dann immer abgekotzt wegen dem Aufbau.
Ja.
Würde ich es eigentlich keinem zumuten, der keine Maschine hat. Übung, ne?
Ja.
Vor allen Dingen für Conventional, glaube ich, ne, wo ja wirklich die Rückenfatigue dann irgendwann immer mehr ein Thema wird als bei der Sumo.
Ja.
Da stimmt's. Und in welchen Rap-Ranges?
Boah.
Machst du da Top-Sets?
Ja, ja. Nee, habe ich Straight-Set 12er.
Ich glaube auch für so.
Programmiere ich auch gern. Übrigens auch als geile Übung für ein Warm-up. Sowohl bi- als auch unilateral. Sehr coole Sache.
Also ich glaube auch für so Bodybuilder kann man da, glaube ich, auch mal ein Topset da mal machen oder mal ein bisschen schwerer nehmen und das als Main Accessory, wenn man keinen Bock hat auf Deadlift oder irgendwelche Rückenprobleme hat.
Ja.
Aber ansonsten würde ich auch sagen, eher Hypertrophie, High Rep. Und genau. Aber ich glaube, ADL spannend. Immer besser. Wie gedacht, für diese Rückenfatigue ausbalancen ist, glaube ich, ein gutes Tool dann.
Ja, ist die letzte Variation, die du mir jetzt vorschlägst, Tempo to Need Deadlift?
Ich habe es ein bisschen einfach breiter formuliert als Tempo-Konzentrik Deadlift, dass man das konzentrische Tempo in irgendeiner Weise einschränkt und da kannst du gleich mal drauf eingehen, wo du das sinnvoll findest und wo nicht.
Also das wäre die Variation, auf die ich gewartet habe, als wir über Pause-Deadlift bei Conventional-Liftern gesprochen haben. Finde ich gerade für Convi-Lifter extrem geil. Deshalb würde ich auf jeden Fall sagen, Flash. Da versuche ich, also ich habe jetzt noch nicht so super viel Erfahrung damit. Ich mache es jetzt auch selbst erst, glaube ich, seit 3 Blöcken oder so und programme das auch ungefähr seit der Zeit. Nee, vorher habe ich schon ein bisschen angefangen, aber ich finde, ich mache es halt bisher nur zum Knie und dann von da aus möglichst schnell die Hüfte durchfeuern, um halt genauso wie beim Pause-Deadlift zu üben, Position zu halten, ne, aus einer initiierten Bewegung heraus.
Also, ich habe die zum ersten Mal irgendwann gesehen, bei Kona, glaube ich, oder so. Und muss sagen, einfach als ich drüber nachgedacht habe, auch Flash. Also, ich habe es selber noch nie programmiert, werde es wahrscheinlich jetzt mal machen. Vor allem, wenn du jetzt sagst, hey, das ist eine bessere Alternative als die Pause Deadlifts. Und es tackelt ja genau beide ja dasselbe Problem, dass man halt am Anfang so mit durch den Mitfuß drückt und sich erstmal nach oben quasi bewegt. Parallelverschiebung, ich sage die ganze Zeit hier durch den Fuß, Leg Press, aber was damit gemeint ist, natürlich eine Parallelverschiebung, dass sich der Winkel vom Oberkörper und vom Boden nicht groß ändert, erstmal nur nach oben bewegt und dann hat man halt die Hüftstreckung. Und ja, ich glaube, ich werde das auch öfter jetzt mal probieren. Conventional als Secondary Day.
Ja.
Und
Rap-Range-mäßig würde ich da wahrscheinlich so 3er bis 6er kann man da eigentlich angreifen, finde ich. Weil du halt nicht diese krasse Exzentrik hast. Das heißt, der Load ist nicht, also du kannst die nicht so heftig beladen, aber du kannst die schon ganz gut beladen. Und diese Time Under Tension ist nicht so krass. Ne? Und du könntest theoretisch jede Rap auch neu machen und mit komplett neuem Setup und so. Also.
Und findest du, die hat weniger so Fatigue oder Rückenfatigue vor allen Dingen als normaler Conventional, als Post-Conventional, Post-Conventional.
Ja, weil du die halt nicht so RDLen kannst auf jeden Fall.
Würdest du die für Sumo auch benutzen?
Wird wahrscheinlich ähnlich funktionieren, also ja klar, warum nicht?
Und das finde ich wahrscheinlich besser als einfach Halting Deadlifts, da finde ich zum Beispiel eine bessere Alternative, glaube ich.
Würde ich auch sagen.
Weil du, das Gute ist ja natürlich auch im Vergleich zu Post Deadlift, dann ist es ja schon zu spät. Wenn du in der Pause bist, merkst du nur, was falsch ist. Während du dich bei diesem Tempo konstant korrigieren kannst, ne?
Ja.
Das ist schon ganz interessant.
Beziehungsweise machst du die Rap halt einfach neu, so, und dann. Oder weißt in der nächsten Rap, worauf du achten musst, ne? Aber dein, ich finde, so.
Nee, ich meine jetzt, ich finde auch als Tempo besser als Halting, so, in dem da. Ich meine, da hast du ja auch nur. Du hast ja halt immer mindestens einmal die falsche Übung, wenn es dich korrigieren soll, aus dieser falschen Position. Ja. Wenn du bei Tempo dich eigentlich sehr schnell dann korrigieren kannst.
Ja, voll. Bin ich eigentlich ganz bei dir. Ja.
Tja, werde ich jetzt auch mal öfter benehmen. Und damit sind wir, glaube ich, durch. Also ich
sitze doch ganz schön viel geworden. Knackig.
Hab hier immer noch schnell was dazugeschrieben bei Deadlift, das mir eingefallen ist. Aber ja, haben wir wieder ordentlich was abgearbeitet. Kleiner Disclaimer noch am Ende, auch schon aus der letzten Folge. Nur wenn wir sagen, irgendwas ist hier Trash oder Flash, dann ist es natürlich ein bisschen dem Format geschuldet. Wir konnten das, denke ich, hoffentlich danach immer ein bisschen einordnen. Und das heißt natürlich trotzdem nicht, wenn wir eine Übung damit gar nichts anfangen können, dass ihr die da nicht machen solltet oder sauer sein solltet, wenn euer Coach euch das gibt. Ihr solltet nur immer bei jeder Übung generell wissen, warum ihr die macht, den Coach fragen, was ist denn der Grund dahinter, warum ihr jetzt genau diese Übung macht, und er sollte da auf jeden Fall einen Grund haben. Das versuchen wir zumindest immer, unseren Trainees zu vermitteln.
Ganz genau. Und wenn ihr irgendwie gar nicht mit uns übereinstimmt bei irgendeiner Übung, die wir hier benannt haben, dann sagt uns das gern, schreibt uns eine DM, tretet mit uns in den Diskurs.
Wir sind zwar allwissend, wir wären aber gerne allwissender, und deswegen
sehr gut.
Schreibt uns an, und wenn euch die Folge gefallen hat, ihr was mitnehmen konntet, gebt uns gerne wieder eine gute Bewertung. Das ist die einzige Währung, in der ihr uns bezahlen müsst. Ansonsten machen wir das nur an der ultimativen Freude zu geben.
Ja, wir sind in Geberlaune, wir sind die Gönner. Wir sind die Gönner. Damit würde ich sagen, verabschieden wir uns für heute. Max, es hat mir wieder viel Spaß gemacht mit dir.
Und
liebe Zuschauerinnen und Zuhörerinnen und Zuhörer, wir hören uns nächste Woche wieder beim Birdgang Powerlifting Podcast. Die letzten Worte hat Maxi Vincent Raven Rabe.
Ich sage auf Wiedersehen und freut euch auf die ganzen Squat, Flash oder Trash.